ARD.
Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder und der Herbst beginnt. Naja, eigentlich ist er ja schon da.
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Schön, dass Sie uns in der ARD Audiothek oder in der Podcast-App Ihrer Wahl gefunden haben. Ich bin Thomas Lopau und beim Blick auf sich verfärbende Blätter hatte ich die Melodie dieses Volkslieds und die Stimme von Hannes Wader im Ohr und habe mich gefragt, was gehört eigentlich alles noch so zum Herbst? Drachen steigen, Kastanienfiguren basteln und die letzten Ernten, zum Beispiel bei Winzern, in der Teichwirtschaft, aber auch ganz generell. Und so entstand die Idee, mitten im goldenen Oktober mal über die Ernte zu sprechen. Wie fällt das Fazit aus? Bauern sind ja selten zufrieden. Ist das eigentlich ein Klischee? Und wenn Unzufriedenheit da ist, was ist der Auslöser und was folgt dann daraus? Wir haben also ausreichend Gesprächsstoff. Wer da mitredet, das sage ich Ihnen gleich. Und auch diesmal habe ich vorab schon einige Gespräche aufgezeichnet. Ich habe vom Chef des Weinbauverbands einiges zur Weinlese 2024 erfahren in Sachsen. Mit einer Geschäftsfrau sprach ich übers Haltbarmachen von Lebensmitteln und darüber, wie es eigentlich kam, dass sie die wohl bekannteste Einkoch-Influencerin wurde. Und ich habe was gemacht, was sonst eigentlich nur meine Frau macht, ein Schwätzchen mit der Betreiberin eines Hofladens gehalten. Wir kennen sie tatsächlich schon lange, richtig kennengelernt habe ich sie aber erst beim Besuch mit dem Mikrofon. Die Interviews, wie immer, nach der etwa anderthalbstündigen Talkrunde. Und die startet jetzt. Ich stelle Ihnen meine Gäste vor. Das ist zum einen Carmen Stefanie Kaps, die Geschäftsführerin Obstbauverband Sachsen und Sachsen-Anhalt. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sabrina Gerdes ist da, die Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft Mitteldeutschland. Schön genannt.
Hallo.
Und Thorsten Kraftschick, der Präsident des Sächsischen Landesbauernverbandes und der Vize des Deutschen Bauernverbandes, ist auch bei uns im Studio. Hallo.
Hallo.
Wir haben uns wieder ein bisschen aufgeteilt. Wir haben Frau Kaps und Herrn Kraftschick, die in unserem Dresdner Studio sind, weil sie da auch die kürzesten Wege haben. Und Frau Gerdes hatte auch einen recht kurzen Weg, nämlich hierher nach Leipzig ins Studio, wo ich auch mit bin. Und wir wollen über die Ernte reden. Na klar, wir wollen über das Thema Regionalität. Wie wichtig ist das, sofern Sie es einschätzen können, für die Menschen in unserer Region, dass die Dinge möglichst auch, ja, nicht nur einen Namen haben als Sorte, sondern eben auch vielleicht den Erzeugernamen noch so ein bisschen mitbringen. Und das ist ja ein Thema, was viele interessiert, dass sie Vertrauen in die Produkte haben. Aber wir wollen am Anfang erstmal schauen. Ich meine, klar, die Titel sagen ja was. Wenn man im Obstbauverband die Geschäftsführerin ist, dann hat man wahrscheinlich was mit Obst zu tun, Frau Kaps, oder?
Richtig, das haben Sie gut erkannt.
Aber ne, das ist ja immer ein Unterschied. Sie sind jetzt wahrscheinlich nicht diejenigen, die die Äpfel pflückt und die Erdbeeren streichelt.
Genau. Also der Obstbauverband Sachsen-Sachsen-Anhalt vertritt seine Mitglieder aus Sachsen und Sachsen-Anhalt bei allen Fragen in Politik und Verwaltung. Wir beteiligen uns an Forschungsprojekten, um einfach innovativ den Herausforderungen entgegentreten zu können. Wir organisieren Infotagungen, wo eben die Ergebnisse und neuesten Erkenntnisse auch an die Mitglieder weitergegeben werden. Das sind so unsere Hauptaufgaben und dann sind wir natürlich Ansprechpartner für alle unsere Mitglieder bei allen BWchen, die da so auftreten.
Zum einen sind Sie wahrscheinlich dann eben die Stimme bündelt ein bisschen und zum anderen eben diejenigen, die dann Fragen auch beantwortet. Wie ist jetzt dieser Unterschied, wenn Sie sagen, unsere Mitglieder, ist nicht, also wahrscheinlich nicht automatisch jeder, der einen Apfelbaum im Garten hat, ist Mitglied im Obst. Verband, das ist mir schon klar. Aber wo ist da so eine Abgrenzung zu sehen?
Also Mitglied ist natürlich, wer Mitgliedsbeiträge bezahlt. Okay. Und diese Betriebe bekommen dann auch alle Informationen, gerade was jetzt Frosthilfe angeht, zeitnah und schnell, können ihre eigenen Themen an uns tragen, die dann vielleicht in der Verwaltung oder Politik angesprochen werden müssen.
Ist aber keine Zwangsmitgliedschaft, sondern es ist eben, man hilft sich gegenseitig und deswegen erkennt man an, dass das eine gute Idee ist.
Ganz genau, richtig.
Okay. Und nur mal für die Größenordnung, so kann man sagen, so die, keine Ahnung, 60% aller Betriebe sind bei uns Mitglied oder 70% oder keiner, weiß nicht.
Also in Sachsen sind es schon an die 80%, in Sachsen-Anhalt etwas weniger, aber da gibt es auch einfach weniger Obstbaubetriebe. Wir haben insgesamt um die 70 Mitgliedsbetriebe in Sachsen und Sachsen-Anhalt vereint.
Okay. Wie ist den Obstbauern geht. Im Einzelnen wahrscheinlich ist das ja auch sortenabhängig, was diese Frühjahrsfröste am Ende dann wirklich ausgewirkt haben. Das werden wir auf jeden Fall heute alles noch besprechen. Aber ich würde ganz gern mal, wir bleiben mal noch in der Frauenrunde erstmal, bevor Herr Kraftschick, bevor ich Sie auch frage, Sabrina Gerdes, die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft Mitteldeutschland ist, ich bin zufällig auf Sie gestoßen, kann ich ja dann nachher noch erzählen. Das ist auch ein Verband im weitesten Sinne, also auch eine Interessenvertretung, aber wen konkret vertreten Sie am ehesten?
Ja, ich würde sagen, wir vertreten eher kleinere und mittelgroße Betriebe und auch Betriebe mit diversen Wirtschaftsmodellen, zum Beispiel solidarische Landwirtschaftsbetriebe. Aber es kommt natürlich darauf an, wo wir sind. Also in Sachsen sind kleine Betriebe größer als in Niedersachsen, wo ich aufgewachsen bin. Genau, und für diese Betriebe setzen wir uns aber eben auch ein, für den Erhalt und für die Stärkung von kleinen bis mittelgroßen Betrieben. Wir wollen viele und vielfältige Betriebe, das heißt, wir setzen uns auch für konventionelle und für biologische Betriebe ein. Mhm. Mitteldeutschland, die ABL Mitteldeutschland, also ABL ist die Abkürzung.
Weil Arbeitsgemeinschaft der bäuerlichen Landwirtschaft, da ist immer schon der halbe Tag rum, wenn Sie das erklärt haben.
Also ja, ABL. Genau. Mhm. Und Mitteldeutschland setzt sich eben, also ist der Landesverband für Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Und wir sind aber ein bundesweiter Verband. Mhm. Genau, wir haben uns vor über 30 Jahren gegründet, um uns eben, also es gibt so ein paar Slogans sozusagen, für die wir uns immer wieder einsetzen. Das ist zum einen, jeder Hof zählt. Das sieht man auch hinten auf meinem T-Shirt, was man natürlich hier
im Radio nicht so sieht, aber ich kann es bezeugen, ja.
Genau. Okay. Genau, also wir machen uns eben stark für den Erhalt bäuerlicher Betriebe und eben gegen das Höfesterben. Mhm. Und zum einen ist der andere Slogan Bauernhöfe statt Agrarfabriken. Also wir setzen uns eben für bäuerliche Landwirtschaft ein und das machen wir auf ganz unterschiedliche Art und Weise.
Da steckt ja Regionalität quasi schon im Prinzip, würde man sagen, ne?
Ja, also das ist natürlich ein super wichtiges Ziel, regionale Wertschöpfungsketten stärken. Und das eben auf unterschiedlichen politischen Ebenen. Also das fängt bei der europäischen Agrarpolitik halt eben an, wie dort die Regelungen aufgestellt sind, was gefördert wird, wofür es Geld gibt und wofür halt eben nicht. Und da sind halt eben kleinere Betriebe oft benachteiligt, weshalb wir halt nicht nur regional und auch auf Landesebene uns versuchen politisch einzusetzen, sondern eben auch auf europäischer Ebene.
Also auch eine Interessenvertretung gar nicht so weit weg von dem, was eben Frau Kaps über die Obstbaubetriebe gesagt hat, aber eben mit einer anderen Klientel unter Umständen.
Genau, aber auch nicht, also dazu würde ich gerne sagen, dass wir erst vor kurzem, wir haben ein sehr, sehr großes deutschlandweit angelegtes Projekt bei uns beheimatet, das ist die Baumlandkampagne. Und wir setzen uns eben auch für Agroforstsysteme in der Landwirtschaft ein, für Hecken in der Landwirtschaft, für Gehölze in der Landwirtschaft, Streuobst zum Beispiel. Also deswegen ist sozusagen das Thema nicht sehr fern.
Ja, genau. Das hatte ich mir nämlich gedacht, weil Sie jetzt also sagen nicht, wir machen alles außer Obst, sondern da ist es egal. Ne? Je nachdem, worauf sich derjenige Bauer, sage ich jetzt mal, oder der Betrieb halt spezialisiert hat, der Hof, das kann eben auch mal mit einem Schwerpunkt Obst sein, das kann aber eben auch was ganz anderes sein.
Eben, und vor allem auch Gemüse. Das finde ich nämlich auch interessant, dass der Titel ist ja, die Ernte ist eingefahren. Das ist im Gemüse halt eben noch nicht der Fall. Also zumindest noch nicht gänzlich. Und das Gemüse, was gelagert wird über den Winter, das wird halt jetzt erst geerntet. Und da war ich zum Beispiel letzte Woche Samstag auf dem Acker unserer solidarischen Landwirtschaft, also da, wo ich Mitglied bin, kann ich dann ja vielleicht nachher auch nochmal erklären, was das bedeutet. Und habe Pastinaken geerntet und die werden dann eingelagert.
Sehr lecker. Habe ich jetzt letztens erst auf dem Teller gehabt, tatsächlich Pastinaken. Also eine schöne Geschichte. Ja, und da haben Sie auch mit angefasst, das wäre nämlich nochmal die nächste Frage, selber geerntet in letzter Zeit, als letztes die Pastinake.
Das ist jetzt dann wahrscheinlich Zufall. Ich habe wirklich Samstag Pastinaken aus dem Boden geholt, genau.
Okay. Frau Kaps, was haben Sie zuletzt geerntet?
Tatsächlich Äpfel. Jetzt die Apfelernte und ein paar Mal suche ich ja auch die Mitglieder und konnte dann auch... ein, zwei Äpfel ernten.
Ich kann sagen, das ist dann nur der Mundraub wahrscheinlich eher. Ja. So unter dem Motto, was ich auf dem Rückweg noch verzehre. Herr Kraftschick, was haben Sie gerade geerntet? Wahrscheinlich haben Sie gerade ein ganzes Getreidefeld.
Ja, die Getreidefelder sind ja im Sommer geerntet worden. Ja, ja. Aber wir haben noch tatsächlich Truschfrucht dastehen, und zwar der Körnermais. Also der nicht gehäckselt wird und im Silo landet für die Tiere oder für eine Biogasanlage. Es gibt noch den längeren Mais, der jetzt noch gelb in den Fluren steht. Und da steht noch 14 Tagen, denke ich mal, sind wir dann dran mit Dreschen. Und also wir haben noch was vor uns. Wir haben die Ernte auch noch nicht abgeschlossen.
Gut, dann frage ich natürlich auch Sie, der Sächsische Landesbauernverband erklärt sich mehr oder weniger auch selbst. Aber vielleicht können Sie trotzdem nochmal sagen, was gehört da dazu? Gibt es bestimmte Abgrenzungen? Also von Obst lassen Sie dann die Finger oder vertreten Sie auch den Obstbauern mit? Oder wie ist das?
Also der Obstbauverband und der Sächsische Bauernverband sind gegenseitige Mitglieder. Also wir vertreten gemeinsam. Natürlich ist die Frau Kaps und ihr Verband dann spezialisiert auf dem Obstbau. Wir machen dann praktisch die anderen Feldkulturen. Der Sächsische Bauernverband vertritt ungefähr knapp 4000 Betriebe, also vor allen Dingen Betriebe. Wir haben auch natürlich Privatmitgliedschaft und vertreten ungefähr 60% der Landwirtschaftsfläche in Sachsen und 80% der Tierhaltung. Und dann merken Sie das auch durch die Breite. Wir versuchen, jede Produktionsrichtung abzubilden, die wir da haben, sind Teil des Deutschen Bauernverbandes und natürlich damit auch Teil des Europäischen und des Weltbauernverbandes. Also das ist eine Branchenvertretung, die, sagen wir mal, den ganzen Berufsstand versucht abzubilden. Aber hier in Sachsen sicherlich mehr die Unternehmen als die Einzelbauern.
Jetzt hatte ja eben Frau Gerdes schon dieses jeder Hof zählt. Also wir gucken vor allen Dingen auf die Kleinen, ohne da jetzt zu sehr in die Geschichte reinzugehen. Aber das ist ja schon so, dass wir aus unserer Historie hier eher ein bisschen die größeren Betriebe, gerade in Sachsen oder überhaupt im mitteldeutschen Revier, ja sowieso schon hatten. Ne?
Also es verändert sich ein bisschen. Es ist tatsächlich so, dass sich Sachsen abhebt von den anderen Bundesgebieten. Wir haben in Durchschnittsbetriebsgröße mittlerweile von knapp 200 Hektar hier in Sachsen. Es war mal durchaus größer. Wir haben mittlerweile ungefähr 500, 600 Betriebe mehr in den letzten 10 Jahren mit über 6000 Betrieben. Und das ist gegen den Trend. Also im ganzen Bundesgebiet werden ungefähr 1-2%, ich befürchte sogar, es werden mehr werden, Höfe weniger jedes Jahr. Und in Sachsen haben wir gerade einen gegenläufigen Trend, dass es einen Zuwachs in den letzten, sagen wir mal, 5-6 Jahren gegeben hat.
Dürfte ja was sein, was Frau Gerdes einigermaßen freut. Ja? Ist auch ein Lächeln im Gesicht.
Absolut. Also es ist, genau, es gibt natürlich auch andere Entwicklungen und welche Betriebe von wem aufgekauft werden und so weiter. Aber das könnte man dann ja nachher auch nochmal
ein anderes Thema
sprechen.
Ja, genau. Also das ist ja das, was jetzt eben Herr Krawczyk ja auch schon sagte, durch diese schiere Größe ist es ja bei Ihnen, denke ich mal, ziemlich ja differenziert. Ne? Da gibt es den Biobetrieb wahrscheinlich, da gibt es den kleineren Betrieb, da gibt es den größeren, da gibt es denjenigen, der sehr konventionell, sehr schnell, industriell arbeiten will. Ist das eigentlich innerhalb, also kann man sagen, die Bauern sind nur noch homogene Truppe oder ist das wirklich eine sehr differenzierte Veranstaltung? Herr Krawczyk.
Ja, danke schön. Ich sehe Sie ja nicht.
Ja, ja.
Nein, und das macht das Spannende aus in dieser Branche. Die ist extrem heterogen. Diese Branche, wenn wir in Sachsen eine durchschnittliche Betriebsgröße von 200 Hektar haben, ist sie vielleicht, sagen wir mal, in Deutschland um die 60 Hektar und in Mecklenburg etwas größer, weil wir unterschiedliche Strukturen haben. Ich bin immer ein bisschen stolz drauf, dass wir tatsächlich viel in Sachsen abbilden, weil wir sind die Ersten, die mit der Ernte beginnen und die Letzten, die aufhören, weil wir haben Sandbüchse, also sehr leichte Böden im Norden, die sie im Norden sonst Deutschlands finden, aber wir haben eben auch Erzgebirgsregionen, wir haben extrem fruchtbare Regionen, wir haben viel Tierhaltung, wir bräuchten mehr Tierhaltung, aber wir haben eben auch Tierhaltung und deswegen ist die Breite da, sie finden alles von Haupterwerbsbetrieben, also die sagen wir mal, tatsächlich ausschließlich davon leben müssen, bis hin zu Nebenerwerbsbetrieben, also die noch ein anderes Einkommen haben. Und das finden sie alles in Sachsen wieder. Das macht es wahnsinnig spannend, tatsächlich alle Interessen auch abzubilden. Und das sind unterschiedlichste Interessen, natürlich auch über die Produktionszweige. Und deswegen, es ist herausfordernd für einen Verband, aber hochinteressant, wie vielfältig Landwirtschaft ist.
Ja, und weil wir gerade über Abgrenzung geredet haben, es gibt ja noch ein paar andere Interessenvertreter. Also mir fällt jetzt zum Beispiel Landschaft Verbindung ein, weil das durch die Demos und sowas ja dann immer wieder mal auch eine Rolle gespielt hat. Inwiefern ist das so, dass Sie sagen, andere Interessenvertreter, da möchten wir uns auch abgrenzen oder da gehen wir Hand in Hand? Also wie ist das zu bewerten?
Ja, ich finde das interessant. Es ist tatsächlich gelungen und da können die drei Verbände, die intensiv zusammenarbeiten in Sachsen, das ist Landschaft Verbindung, der Bauernverband und der Verband der Familienbetriebe, Land und Forst, wir bilden eine Bauernkoalition, wir treten fast immer gemeinsam auf in den großen politischen Themen. Aber natürlich gibt es da auch unterschiedlichste Interessen, weil da, bei dem einen ist die Priorisierung mehr bei den Eigentümern, getragenen Betrieben. Wir als Landesbauernverband müssen versuchen, alle abzubilden, aber natürlich gibt es dann auch unterschiedlichste Interessen und dann ist es immer spannend, sagen wir mal, die Truppen so zusammenzuhalten. Aber ich denke, in Sachsen gelingt das ganz gut, was auch dazu führt, dass, sagen wir mal, auch die ganzen Demonstrationen, die wir Anfang des Jahres erlebt haben, sagen wir mal, auch sehr diszipliniert gegangen sind, weil tatsächlich, sagen wir mal, die große Mehrheit der Verbänden dann tatsächlich auch an einem Strang gezogen haben.
Sie hören dienstags direkt bei MDR Sachsen unsere Gesprächssendung. Immer Dienstagabend, immer ein anderes Thema. Diesmal sind wir bei der Ernte. Ich hatte ja gerade schon eben kurz mal diese Bauernproteste angerissen. Herr Krawczyk, ich frage gleich nochmal Sie. Bauer sucht Stau, hat man am Anfang so ein bisschen gewitzelt, weil dauernd irgendwo irgendwas nicht mehr ging, weil Traktoren standen. Dann waren die Proteste erstmal vorbei, dann kam die Arbeit. Jetzt ist die Ernte so weitgehend durch, noch nicht ganz, aber weitgehend. Sind dann die nächsten Proteste schon wieder da oder ist es mittlerweile so, dass man doch sagt, ja, es haben sich einige Dinge vielleicht in die richtige Richtung entwickelt?
Also die Bereitschaft ist sehr groß, weil die Unzufriedenheit auch nach wie vor noch sehr groß ist, weil wir gerade in den bundespolitischen Themen nicht so durchgekommen sind, wie wir uns das gewünscht hätten. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es war eine sehr herausfordernde Zeit. Ich habe großen Respekt vor den vielen Bürgern gehabt, die uns da auch ein Stück weit getragen haben, die da uns unterstützt haben und wie viel Verständnis da auch da war. Und dieses hohe Maß an Verständnis und Unterstützung aus dem ländlichen Raum, aus der Bevölkerung, und im ländlichen Raum ist fast alles in Sachsen, muss uns aber auch, sagen wir mal, Respekt abzollen, dass wir wirklich dieses Mittel, dieses Demonstrationsmittel sehr bewusst einsetzen, verantwortungsbewusst einsetzen und tatsächlich nur, wenn wir auch tatsächlich Erfolg erzielen können. Wir sind tatsächlich gerade daran zu überlegen, inwiefern wir uns politisch wieder einbringen, ohne dass die Gesellschaft belastet wird mit den Demonstrationen, die wir hatten. Und auf der anderen Seite ist aber das Bewusstsein auch da. Wir sind im nächsten Jahr sind Bundestagswahlen. Wir haben das Glauben an die jetzige Bundesregierung, den Glauben verloren, dass da irgendwas noch Sinnvolles kommt. Und insofern ist der Adressat gerade nicht richtig da. Aber die Bereitschaft ist noch da und die Unzufriedenheit ist auch noch ziemlich hoch.
Und die Dinge, die erreicht wurden oder beziehungsweise die sozusagen wieder zurückgenommen wurden dann von der aktuellen Regierung, haben das noch nicht beruhigt sozusagen?
Ja, also wir haben unterschiedliche Ebenen, wenn ich das noch erklären darf. Mhm. Und zwar die sächsische Regierung hat das sehr stark wahrgenommen, das Thema, und ist auch in intensivem Austausch mit uns Bauern, wo ich glaube, wir können da einiges erreichen. Wir stehen natürlich hier nur in Sachsen vor einer Regierungsbildung, deswegen ist da momentan etwas ruhig, aber die Erwartungshaltung ist groß. Auf europäischer Ebene hat sich einiges getan und insofern ist da auch einiges erreicht worden, aber die Bundesebene war ja der Hauptadressat, weil die ja natürlich mit diesen Steuerideen, die sie da hatten, uns belasteten. Und da kamen die Signale nicht so, wie wir das erwartet haben. Ich glaube, wir hätten uns auch gewünscht, dass ein Bundeskanzler, sagen wir mal, sich ein bisschen mehr öffnet gegenüber den Bauern. Und hier in Sachsen ist es ja natürlich auch eine breite Bewegung der Handwerker mit gewesen, wo man da einfach mal die Bevölkerung mehr anspricht. Hm. Ja, und insofern, das ist ein Marathon. Wir werden diese Erfolge erst wahrscheinlich in ein paar Jahren richtig merken.
Ja, okay, also auf jeden Fall wieder Schlagzeilen, die demnächst zu erwarten sind, irgendwann mal so im Winterhalbjahr. Dann würde ich mal Frau Gerdes fragen, wenn Sie hauptsächlich in Ihrer Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft ja die kleineren Betriebe, die kleineren Höfe im Blick haben, waren die alle auch mit unten auf der Straße? Also hat der Einzeltraktor sich damit eingereiht oder war das eher nicht so?
Also ich kann natürlich jetzt nicht für alle Betriebe sprechen, da haben sich sicherlich einige eingereiht. Und die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft hat ja auch auf einer Kundgebung, die der Bauernverband in Dresden ausgerichtet hat, auch gesprochen, ja. Weil wir es eben wichtig finden, auch eben unsere Meinung kundzutun. Ja. Allerdings, also wir richten ja unseren eigenen Protest aus. Seit 10 Jahren gehen wir vor der Grünen Woche auf die Straße in Berlin mit der Wir haben es satt Demo. Das ist ein breites Bündnis aus zivilgesellschaftlichen Organisationen und eben Bauern und Bäuerinnen aus ganz Deutschland. Diese Bauernproteste, die jetzt eben Ende letzten Jahres starteten, das war einfach ein Magnet. Und ich kann es auch total verstehen, dass die Bauern und Bäuerinnen auf die Straße gegangen sind, und ich finde die Protestform Also nicht alle, aber die meisten fand ich durchaus legitim. Die Frage ist, wofür kämpft man? Und ich glaube, da unterscheiden sich unsere Forderungen schon sehr. Herr Krawczyk hat gerade gesagt, auf europäischer Ebene hat sich einiges getan. Das stimmt, sehr zum Negativen nämlich. Es gibt einen starken Rollback in der Agrarpolitik hinsichtlich Umwelt- und Klimaschutz, dank dieser Bauernproteste. Wir als Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft haben einen 6-Punkte-Plan veröffentlicht, wie wir, also das ist quasi ein Maßnahmenpaket als Reaktion auf die bäuerlichen Proteste.
Können Sie es kurz anreißen, so dass wir es gut verstehen, ohne dass es jetzt zu sehr staatstragend
wird? Ja,
dann?
Also es geht ja darum, dass Bauern und Bäuerinnen sozusagen gebeutelt sind von vielen Faktoren auf politischer, auf, also was die Umwelt und Klima anbelangt, auf Marktebene, das ist klar. Aber unsere Forderung, also wir sehen halt eben die Ursachen woanders, deshalb fordern wir auch, glaube ich, andere Punkte. Das ist zum Beispiel in der Tierhaltung, also die Bäuerinnen und Bauern, die halt Milchkühe halten, die haben enorme Probleme, die Kühe auf der Weide zu halten, weil es einfach nicht mehr wirtschaftlich ist. Genau, wir fordern, es gibt einen Artikel 148, heißt es, der gemeinsamen Marktordnung der EU, und das gibt der Bundesregierung die Möglichkeit, Verträge so zu gestalten, dass vor der Lieferung von Milch, das betrifft jetzt nicht nur Milchviehhalter, die Kühe auf der Weide halten, sondern alle, dass eben Verträge abgeschlossen werden mit Mengen, mit Qualitäten, mit Laufzeiten, mit Preisen vor Lieferung. Aber das ist nicht der Fall. Also es wird nicht umgesetzt. Dafür kämpfen wir sehr lange, schon sehr lange. Wir kämpfen auch schon sehr lange für eine Tierwohlabgabe zur Finanzierung des Umbaus der Tierhaltung. Da fand ich auch ganz spannend, da würde ich mich gerne mal interessieren, was Herr Krawczyk meinte mit, wir brauchen mehr Tiere. Also genau, die Frage ist, glaube ich, wie die gehalten werden. Und ja, wir setzen uns für Zugang zu Land ein, zum Beispiel natürlich durch Agrarstrukturgesetze, aber eben in diesem benannten agrarpolitischen 6-Punkte-Plan ging es explizit um den Vorschlag der progressiven Grunderwerbssteuer, sodass halt eben kleinere Betriebe eine geringere Grunderwerbssteuer zahlen als größere.
Also andere Betrachtung von kleinen Betrieben als für die großen, die dann wirtschaftlich auch anders dastehen.
Genau. Es gibt noch mehr Punkte, vielleicht dauert es jetzt zu lang, aber genau, ja, kann man sonst auch auf unserer Website, also auch die gemeinsame Agrarpolitik der EU, also halt eben wie die Subventionen ausgestaltet werden, da kann man einfach ganz viel machen.
Wir machen es einfach so, wenn Sie merken, das ist einer der Punkte, auf den wir Wert legen, dann sagen Sie, sehen Sie, der ist in unseren Kanon von 6 Punkten auf jeden Fall auch mit drin, ja, und steigen dann dort mit ein. Da fragen wir nochmal gleich kurz rüber zu Herrn Krawczyk, wenn Sie sagen, mehr Tiere nach Sachsen, also wir brauchen mehr eigene Tiere. Worauf zielt das ab, dass man nicht so viele Importe hat, dass man das nicht alles in Norddeutschland die Schweine hat oder wie ist das gemeint?
Norddeutschland ja. Also wir haben eine extreme unterschiedliche Verteilung in Deutschland, was die Tiere betrifft. Wir haben den niedersächsischen Raum, Nordhessen, die extrem viel Tierhaltung haben. Wir sprechen hier von Großvieheinheiten pro Hektar. Und wir sind im Osten Deutschland und in Sachsen sind wir extrem niedrig besetzt. Wir bewegen uns auf Richtung 0,3 GV, also ungefähr 0,3 Kühe pro Hektar. Das heißt, wir haben so eine Ausdünnung von Tierhaltung, dass es dann tatsächlich, sagen wir mal, Versorgungsengpässe gibt. In Sachsen ist es so, dass nur jedes 5. Schnitzel, was in Sachsen gegessen wird, wird tatsächlich in Sachsen produziert. Und mit der Milchproduktion sind wir auch auf dem absteigenden Ast. Wir haben in den letzten Jahren durch die Schweinepest über 20% der Schweinehaltung verloren. Und tatsächlich kommen wir dann irgendwo an die Grenzen, weil es geht ja um eine Kreislaufwirtschaft. Mhm. Boden, Pflanze, Tier, Boden. Und wenn weniger Tiere, fehlt natürlich auch entsprechend Wirtschaftsdünger. Und insofern Sachsen verträgt, und da sind wir uns auch mit unserem grünen Landwirtschaftsminister einig gewesen, Sachsen verträgt und verdient mehr Tierhaltung. Das ist natürlich in Niedersachsen, ist das was anderes, oder in Raum Kloppenburg und Vechta.
Okay, ich glaube, Frau Gerdes hatte dann Bedenken, wenn es dann so einer Massentierhaltung kommt und dann wird ja, machen jetzt hier Megastall wie irgendwo in anderen Orten der Welt. Das dann wahrscheinlich nicht.
Und da wäre vielleicht das Schlagwort Regionalvermarktung. Also bei uns, also wir haben viele Betriebe, die eben sowohl Rinder zur Fleischproduktion als auch Milchviehbetriebe auf der Weide halten, und es gibt einfach große Herausforderung.
Dann ist es gut, dass wir darauf gleich mal kommen. Haben Sie auch Rückmeldungen von Verbraucherinnen und Verbrauchern, dass Sie sich das wünschen? Also merken Sie auch oder kriegen Sie das aus Ihren Mitgliedern, Betrieben dann zurückgespiegelt, dass Sie sagen, die Leute wollen das ja, weil ich habe das Gefühl schon, aber das kann natürlich immer so ein bisschen die Blase der eigenen Umgebung sein, ne? Familie, Freundeskreis und so weiter, dass man sagt, es ist schon was wert, wenn man weiß, wie eben Herr Krawczyk sagte, dass das Schnitzel noch um die Ecke gewohnt hat vor einer Weile.
Also ich denke, viele wollen das und tun es dann aber nicht. Es gibt ja die Studie, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, aber das sächsische Landwirtschaftsministerium, also das MEKOL, hatte erst letztes Jahr im Herbst die Ergebnisse einer oder vorläufigen Ergebnisse einer Studie vorgestellt, wo VerbraucherInnen befragt wurden zum Thema regionale Ernährung, regionale Lebensmittel. Wenn ich mich richtig erinnere, fiel diese Studie recht positiv aus, was den Wunsch und den Willen anbelangt. Ja. Mir ist es an der Stelle wichtig zu sagen, dass weder ich noch die ABL die Kaufkraft oder den Willen oder den Mut, sag ich jetzt mal, regional zu ernähren, nur bei oder die Verantwortung nur bei den Verbrauchenden zu sehen. Also das ist wirklich, das wäre schwierig, weil da stecken ganz andere Strukturen dahinter. Leute müssen überhaupt den Zugang zu regionalen Lebensmitteln haben. Da ist dann die Frage, welche Supermärkte sind wo, wie sind die Supermärkte gestaltet, welche Produkte listen die, wie kommen regionale ErzeugerInnen da rein. Oder dann natürlich auch, wie gut können sich die Verbrauchenden regionale Lebensmittel leisten. Mhm. Und da muss man ja leider sagen, so wie unser globalisiertes Ernährungssystem strukturiert ist, wir haben krasse ausbeuterische Verhältnisse in Almeria, in Andalusien, wo der Großteil der Tomaten angebaut wird, die wir hier das ganze Jahr über verzehren. Da ist einfach klar, dass die Dumpingpreise niedriger sind als die hier regional produzierten Tomaten. Und dass dann Personen das vielleicht nicht kaufen, das würde ich nicht allein in ihrer Verantwortung sehen.
Vielleicht darf ich auch noch was dazu sagen, wenn wir in der Runde jetzt noch Luft haben, weil aus Erfahrung, weil man selber direkt vom Markt da ist, also ich bin zwar hier als Präsident vorgestellt worden, aber natürlich bin ich Landwirt gemeinsam mit meinem Bruder. Wir haben einen Landwirtschaftsbetrieb, wo Mutterkühe und Schweine gehalten werden, geschlossene Schweineproduktion, also alles, was bei uns geboren und aufwächst, wird bei uns auch geschlachtet und vermarktet. Und deswegen habe ich natürlich auch gemeinsam mit unserer Familie den direkten Austausch mit Kunden. Ja, es ist tatsächlich so, dass es ein Bewusstsein gibt, in der Direktvermarktung zu kaufen, in dem Wissen, wo das Tier gehalten wird, wie es gehalten wird. Es ist natürlich unheimlich anspruchsvoll, weil Sie sich als Landwirt und Direktvermarkter nicht nur mit den Themen der Haltung beschäftigen müssen oder des Bauern sein, sondern Sie müssen auch gleichzeitig Verarbeiter, Schlachter und dann Verkäufer sein und eine Geschichte dazu erzählen. Es gibt ein Bewusstsein, aber auch ein hohes Preisbewusstsein. Es hat also alles auch irgendwo seine Grenze. Wir zum Beispiel merken das schon, wenn Rentenauszahltag ist oder nicht, dass der Verbraucher dann schon darauf reagiert, wie er damit umgeht.
Also so genau kriegen Sie das dann mit. Ja, nicht nur in den Supermärkten dann voller, sondern eben auch zum Glück dann auf der anderen Seite bei Ihnen auf dem Hof mal, wo man sich das doch wertigere Stückchen Fleisch dann wahrscheinlich gönnt.
Genau so ist das.
Frau Kaps, ganz kurz nur, wie ist es im Bereich Obst? Also man weiß ja, wenn da Sachsen-Obst draufsteht, dass man dann zumindest sagt, ach, der Apfel, da bin ich schon mal mit dem Auto vielleicht an der Autobahn dran vorbeigefahren. Ich weiß, wo er stand, da ist ja auch ein großes Schild dran. Ist das dann so, dass das da ein bisschen einfacher ist?
Also beim Obst, gerade beim Apfel, ist es schon so, dass der Marktanteil während der Erntezeit dann schon relativ hoch ist in den regionalen Lebensmitteleinzelhandeln. Aber man merkt auch, also wie die Kollegin schon gesagt hatte, der Wunsch nach Bio und regional ist da, auf jeden Fall. Und das glaube ich auch jedem. Aber die Kaufentscheidung sieht dann einfach ganz anders aus in der Kaufhalle, weil einfach die regionalen Produkte und die Bioprodukte insbesondere doch viel teurer sind. Und dann greift man einfach eher zum günstigeren Produkt.
Und das hemmt natürlich auch die weitere Bioproduktion, ne? Wenn kein Absatzmarkt gegeben ist, auch wenn das alle sagen, ich will das, ich wünsche mir das. Wie gesagt, die Kaufentscheidung aktiv sieht dann eben doch anders aus.
Ja. Das müsste dann im Einzelhandel anders sein. Also wir haben nachher ja noch das Thema Hofläden, auch weil ich in dem Hofladen, in dem tatsächlich auch wir kaufen, mal war und ein Interview geführt habe mit der Betreiberin, die schon über 70 ist und das immer noch gerne macht. Da sieht es eben noch so richtig aus, wie es aussehen muss. Ne? Da ist eben die Stiege und da ist das drin und sie zeigt mir genau, wo sie es her hat und wie es ausschaut. Müsste vielleicht so ein Supermarkt auch da ein bisschen mehr drauf Wert legen, dass er für die regionalen Produkte ein schöneres Ambiente, sage ich jetzt mal, schafft und dass man dann auch vielleicht als Verbraucher schon reinkommt und sagt, okay, das Billige ist jetzt tatsächlich auch in der billigen Abteilung und nicht so schick präsentiert und das, was aus der heimischen Ecke ist, also ein Supermarkt, bei dem wir manchmal kaufen, macht zumindest in der Werbung immer eine eigene Seite aus der Region, aber im Supermarkt erkennt man es dann meist nicht mehr.
Das ist tatsächlich ein Punkt. Wie verkaufe ich das? Wie preise ich das an? Der andere Punkt ist, dass zuerst mal regionale Ware gekauft werden sollte. Also auch für den Lebensmitteleinzelhandel sind teilweise die Preise für polnische Ware günstiger und dann wird aus Bequemlichkeit vielleicht eher dazu gegriffen. Aber ich finde, wenn das Produkt regional erhältlich ist, dann ist der Lebensmitteleinzelhandel auch verpflichtet, erst mal da die regionalen Anbauer anzufragen und dort zu kaufen.
Vielleicht letzte Frage dazu, zu diesem Themenkomplex. Haben Sie aus Ihren Betrieben Rückmeldung gekriegt, dass jetzt die Inflation zum Beispiel da eben nochmal wieder ein Rückschlag war für die Regionalität?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das sieht man ja an den Bioläden, die stark zu kämpfen haben. Also das ist das deutlichste Zeichen, dass die Leute sehr aufs Geld achten, weil einfach die Angst da ist, wie geht's weiter, wie ist es mit der Inflation, was bleibt am Ende übrig von meinem Gehalt. Da hat die Regionalität, die meist eben doch teurer ist, schon Rückschläge einstecken müssen.
Also wir hatten eine gute Entwicklung mit Corona, ist ein deutlich besseres Bewusstsein für die Ernährung eingetreten, auch wieder für das selber Kochen und sich mit Lebensmitteln zu beschäftigen. Das hat der Direktvermarktung, das ist ja beim Obstbau nicht anders oder bei der biologischen Produktion, dass da viel Direktvermarktung läuft, das hat einen Hype gegeben, hat das super entwickelt und natürlich jetzt mit dem Ukraine-Krieg und der Inflation ist wieder ein viel höheres Preisbewusstsein eingetreten, eine Sensibilität, was diese Entwicklung abbremst.
Okay, Frau Gerdes?
Ja, das ist bei uns natürlich auch so. Also wir hatten letzte Woche einen Stammtisch in Sachsen. Also wir sind ja eine Interessenvertretung, bäuerliche Interessenvertretung, sehr nah am Bauern und an der Bäuerin. Wir haben uns letzte Woche in der Nähe von Meißen getroffen und dann habe ich mal in die Runde gefragt, wie ist denn so. Ja, da war ein Zitat, beschissenes geprahlt. Ich glaube, das darf man so ruhig sagen, dass gerade die Regionalvermarktung gerade nicht so gut läuft, auch wenn Ernten, also kommt ja immer auf das Produkt drauf an. Die Kartoffelernte, wurde mir gesagt, fiel jetzt zum Beispiel gar nicht so schlecht aus, aber jetzt liegen die Kartoffeln halt da, weil es gibt halt eben günstigere Produkte aus dem Ausland. Aber ansonsten kommt es natürlich drauf an. Ich habe ja schon kurz erwähnt, ich bin Mitglied einer solidarischen Landwirtschaft. Da muss ich wahrscheinlich gleich noch kurz erklären, was das eigentlich ist. Es ist ein Zusammenschluss von Erzeugern, also Erzeuger und Verbraucher schließen sich zusammen, um über ein Jahr hinweg Landwirtschaft zu betreiben, in diesem Fall Gemüsebau zu betreiben, mit Verträgen, die den Erzeugenden eben ein Einkommen über das ganze Jahr hinweg schaffen.
Also ich habe so eine Art Abo bei Ihnen und sage, ich will diesen Gemüsekorb und egal wie es jetzt ausfällt, ob mal ein bisschen weniger, ein bisschen mehr ist, aber wir sind eine Gemeinschaft in dem Sinn.
Also es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie solidarische Landwirtschaftsbetriebe organisiert sind. In diesem Fall ist es jetzt eine Genossenschaft und wir haben 240 Ernteanteile. Das heißt, es wird so geplant, dass 240 Personen, die monatlich ihren Beitrag zahlen, das ganze Jahr über mit Gemüse versorgt werden. Und in der Regel sind die Lieferungen quasi so groß, dass daraus noch 2 bis 3 Personen mehr ernährt werden können. Also wir sagen, wir versorgen ungefähr so 600 bis 700 Personen. Und bei uns ist natürlich so, wir haben Gemüse angebaut oder wir bauen Gemüse an in einer enormen Vielfalt, dass das einfach gar nicht auffällt, wenn ein Produkt mal ein bisschen kleiner ist. Zum Beispiel jetzt in diesem Fall die Butternut-Kürbisse sind irgendwie ein bisschen kleiner als sonst. Die würde man in der Größe, die ich jetzt zu Hause liegen habe, wahrscheinlich nicht im Supermarkt finden, weil sie nicht vermarktungsfähig sind.
Ja, Sie hören dienstags direkt unsere Gesprächssendung. Jeden Dienstagabend, heute ist das Thema die Ernte. Und im Studio ist jetzt auch Monika Werner aus der Dienstags-Direkt-Redaktion. Sie fasst mal kurz zusammen, welche Fragen, Anregungen und so bisher erreicht haben per Telefon, MDR Sachsen-App oder E-Mail.
Na, wir hatten ja gefragt, wie wichtig die Regionalität bei Lebensmitteln ist. Und da kam natürlich übereinstimmend sehr, sehr wichtig, aber bei der Bezahlbarkeit. Zum Beispiel Herr Nitschke aus Bischofswerda hat geschrieben, es gebe keine Schmerzgrenze. Das ist es ihm wert, das zu bezahlen, was er bezahlen soll. Aber Frau Schönheit dagegen wünscht sich natürlich, dass auch regionales Obst bezahlbar bleibt. Und was bezahlbar für jeden Einzelnen ist, das wissen wir natürlich nicht, weil es vom Einkommen abhängig ist. Es gab aber auch schon erste Reaktionen auf die Gespräche hier im Studio. Irene aus Leipzig hat zum Beispiel das mit den Tomaten gehört und fragt sich, wie es möglich ist, dass trotz dieser langen Transportwege die Tomaten von Übersee immer noch billiger sind als die, die hier hergestellt werden. Vielleicht können wir das mal aufgreifen.
Frau Gerdes, von Sie dann dazu? Ich glaube, Sie hatten das Wort ja schon drin, indem Sie sagen, prekäre Verhältnisse, ne? Die spielen da eine Rolle.
Also ich denke, das ist der Hauptgrund, ja. Die prekären, teils illegalisierten Verhältnisse dort vor Ort.
Also schlechter bezahlte Menschen unter Umständen, auch welche, die einfach dafür geholt werden, mehr oder weniger kaserniert, untergebracht sind, sowas.
Ja. Also man kann ja, wenn man mal Google Maps öffnet, man kann ja tatsächlich aus dem All die Gewächshauslandschaft, Folientunnellandschaft dort sehen. Da gibt's auch Dokumentationen zu, das sind wirklich unmögliche Zustände dort. Das sorgt auf jeden Fall dafür, dass die Preise so gering sind.
Gab es auch mal einen Film in der ARD-Mediathek, ich weiß gar nicht, ob der noch da ist, wo man genau das auch mal gesehen hat und auch mit Leuten gesprochen hat, die da eben geködert werden und dann denken, es ist ein toller Job und am Ende ist es dann doch sehr schwierig. Ja, Monika, das ist vielleicht das, was wir unsere Hörerinnen weitergeben können. Da geht es einfach Menschen schlecht, die dort arbeiten und deswegen ist es bei uns billig.
Kam aber auch der Einwand, dass die Europäische Union so viel bestimmt und so viel reguliert. Warum denn da nicht? Wieso müssen oder bekommen die Verbraucher übergeholfen zu entscheiden, was sie kaufen und was nicht? Also das war wirklich ein Thema bei unseren Hörern.
Genau, das war ja von klang ja schon an, dass, ich weiß gar nicht, wer es von beiden gesagt hätte, Frau Kaps oder Herr Kraftschick, dass man es nicht alleine bei den Menschen lassen kann, ne? Dass man da auch ein bisschen Regulierung drin haben muss. Gut, noch andere Aspekte?
Ja, es kam als großes Thema, zum Beispiel auch von Ina, als Meißen, konventioneller Anbau. Wieso denn da nicht die Folgen für den Verbrauch von Düngemitteln, Pflanzenschutz und Unkrautbekämpfern irgendwie mit berechnet werden? Dann wäre das doch gar nicht so viel billiger als aus ökologischen Anbau. Also das ist ja jetzt immer mehr ein Thema, dass wirklich auch Grundwasser verseucht ist. Also da muss jetzt auch eine Sendung im Fernsehen gekommen sein. Das kam auch von mehreren Seiten.
Herr Kraftschick, was würden denn Ihre Verbandsmitglieder sagen, wenn es jetzt einen Strafzoll sozusagen auf konventionelle Landwirtschaft gäbe?
Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Also wir haben natürlich auch jede Menge ökologische Mitglieder. Ja. Wir vertreten ja die ganze Landwirtschaft. Ich weiß nicht, ob das nur wirklich zielführend ist. Erstens mal, ja, also von verseuchten Landschaften zu reden. Also wer von DDR-Zeiten kommt, wo wir jetzt Landwirtschaft betreiben, ja, wir finden jetzt eine ganz andere Agrarlandwirtschaft vor, eine vielfältigere mit Fruchtfolgen. Und natürlich sind diese Themen auch und wir zwingen ja auch ein Stück weit über Rahmenbedingungen mittlerweile immer mehr die konventionelle Landwirtschaft ökologischer zu werden. Das führt aber dazu, dass wir, sagen wir mal, enorme Wettbewerbsnachteile haben. Und die sind ja aber hier auch gerade auch beschrieben worden. Dort, wo der Mindestlohn nicht eingehalten wird, dort, wo alles eingesetzt werden darf, wo es ja nun wirklich alles reguliert und wird kontrolliert vom Satellit tagtäglich. Und wir sollen hier in einem Wettbewerb standhalten. Und dann am Ende erkennt der Verbraucher nicht, kommt denn nur der Apfel aus Sachsen, weil komischerweise steht dann eben auf einen außereuropäischen europäischen Apfel auch regional, weil er einfach regional verpackt wurde. Und da brauchen wir eine ehrliche Kennzeichnung und Vermarktungswege, die das auch wirklich transparent machen. Und dann müssen Wettbewerbsgleichheit her. Jetzt natürlich hier die deutsche und die sächsische Landwirtschaft zu unterstellen, also die können Sie absolut nicht mit einer brasilianischen Landwirtschaft zu vergleichen. Da leben wir in einer ganz anderen Welt. Und da haben wir uns auch gut entwickelt. Und wir sind auch immer noch auf einen ökologischeren Weg. Bloß wir müssen auch davon leben. Und da kommen wir nur gerade an der Gratwanderung zwischen bezahlbaren Lebensmitteln und lebenswerten Verhältnissen oder lebenswerten Einkommen auch in der Landwirtschaft.
Ja. Jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken, es ist mir tatsächlich durchgerutscht. Monika, von deiner Seite noch irgendwas?
Das war erstmal so das Grobe.
Also ich glaube, von Strafzöllen zu sprechen wäre wirklich ein bisschen zu viel. Aber es ist ja so, dass in der Wissenschaft und vermutlich auch schon in der Politik schon lange diskutiert wird, dass eigentlich die Kosten, die durch die konventionelle Landwirtschaft, ich will jetzt nicht nur von der Landwirtschaft reden, das gilt von allen, also es hat mit allen Industrien zu tun, die sozusagen die Umwelt, auf die Umwelt einwirken, belassen, indem sie sie verschmutzen. Genau, dass eben diese Kosten internalisiert werden müssten. Also dass eigentlich die Preise der Lebensmittel zeigen müssten, also so gestaltet sein müssten, dass darin schon zum Beispiel die Aufbereitung des Trinkwassers enthalten ist, die Kosten der Aufbereitung des Trinkwassers. Dieses das ist halt eben nicht der Fall. Genau. Das ist schwierig, ne? Das ist ein sehr volkswirtschaftliches, komplexes Berechnungsverfahren.
Naja, ist ja in vielen anderen Dingen, Sie sagten, Zellenindustrie ist ja auch so. Ich habe meinen Gedanken übrigens wiedergefunden, den wollte ich mal Frau Kaps rüberschieben. Ich habe mal von einem Projekt gehört, dass man zum Beispiel, ich glaube, da ist sogar Sachsenobst mit involviert gewesen, dass man dem Apfel quasi so per DNA verfolgen kann, wo der tatsächlich herkam, also fast bis zum Baum, und dass das dann irgendwann im Supermarkt auch mal abgreifbar wäre. Wissen Sie von solchen Dingen was oder fänden Sie das gut, wenn man quasi mit seinem QR-Code-Scanner oder sowas an der Apfelstiege pieps macht und dann sieht man einen kleinen Film und sagt, hier habe ich mal gewohnt, als ich noch am Baum war?
Also über das Projekt weiß ich jetzt nichts und über DNA stelle ich mich jetzt auch schwierig vor.
Dass DNA ist Quatsch, aber ja, okay, dass man sagt, ich habe jetzt wirklich noch mit diesem Apfel eben nicht nur regional verpackt, sondern tatsächlich, ich weiß, dass dieser Apfel aus einer bestimmten Region sogar bis zum Feld. Und bei Winzern ist es ja zum Teil so, ne? Also wenn man dann sagt, das ist der Lagenwein, da steht es auf der Flasche genau und da weiß man auch, wie der Hang heißt, dann kann man da hingehen und dann kann man sich mal die Traube vor Ort angucken. Sowas in der Art für anderes Obst auch?
Also prinzipiell natürlich sind wir immer bestrebt, dass man sagt, dass der Kunde weiß, wo der Apfel herkommt und die Beschriftung und die Herkunft natürlich auch strengen Regularien unterlegen. Also da muss schon draufstehen, wo er herkommt und das halten eigentlich alle unsere Anbauer genau so. Wir wollen hier keine Kunden bescheißen oder irgendwas. Darf man das sagen? Entschuldigung.
Nein, nein, darf man nicht. Wir machen einen Pieps drüber hinterher.
Man Piepst Quatsch. Drüber. Genau, Entschuldigung. Nein, also Der Landwirt und der Obstbauer ist immer bestrebt, ein gutes Verhältnis zu seinen Kunden zu haben. Ist natürlich darauf angewiesen, da offen zu kommunizieren, wo kommt der Apfel her und so weiter. Wie das jetzt im Lebensmitteleinzelhandel dann ausgelegt wird und was die Märkte fordern, wie die Kennzeichnung ist, das liegt dann der Ball nicht mehr bei uns. Also wir kriegen als Obstbauern auch sehr strenge Regularien, was da drauf zu stehen hat. Das denken wir uns jetzt in den meisten Fällen auch nicht einfach aus.
Ich kann mich noch ganz gut erinnern, das war ein wichtiges Thema in den Nachrichten bei uns, als die späten Fröste dann nochmal im April eine Rolle spielten, da zum Teil in den Weinbergen. Ich habe auch mit Felix Hösselbart vom Weinbauverband Sachsen darüber gesprochen, das Interview gibt es dann später. Aber ich weiß, dass das auch für die Obstbauern ein großes Thema war. Frau Kaps als Vertreterin vom Obstbauverband Sachsen-Sachsen-Anhalt. Wie schaut's denn jetzt eigentlich aus? Also wie schlimm ist es am Ende gekommen? Konnte man da noch irgendwas nachholen? Bei den Weinbauern war es so, dass da noch ein bisschen, noch ein bisschen Ertrag übrig blieb und die Qualität dafür sehr gut ist, wenn jetzt auch die Masse nicht so gut ist. Wie sieht's beim Obstbauer aus?
Also beim Obstbau hat sich's eigentlich bewahrheitet, was Ende April dann schon befürchtet wurde. Wir haben in Sachsen 70-90% Ausfall, was den Ertrag angeht. Wir belaufen uns da ungefähr auf einen Gesamtschaden von 70 Millionen Euro nur in Sachsen. Das ist natürlich ein ganz schönes Ding und treibt viele Betriebe auch an Existenznot.
kurz mal gefragt, bei den Weinbauern ist es so, dass die zum Teil entweder eine Ausfallversicherung haben, manche oder eben Unterstützung vom Land oder auch zum Teil von der EU erwarten. Ist das beim Obstbau ähnlich? Gibt es da auch in irgendeiner Art so eine Art Versicherung für kalt?
Nein, das gibt es tatsächlich noch nicht, beziehungsweise es wurde von einem Anbieter angeboten, aber zu Preisen, die einfach unwirtschaftlich sind. Also das kann niemand machen, dann müssten wir die Preise fürs Obst verdoppeln. Und für den Obstbau, dafür kämpft jetzt der Obstbauverband, steht ebenfalls wie beim Wein eine geförderte Mehrgefahrenversicherung im Raum. Die gibt es noch nicht, hier sind gerade die Verhandlungen am Laufen, aber es ist alles sehr träge und zäh. Und wir hoffen aber, dass es vielleicht bis zum nächsten Jahr dann tatsächlich erste Ansatzpunkte gibt, damit sich der Obstbauer einfach schützen kann. Denn gegen solche Frostereignisse gibt es nicht sehr viele Möglichkeiten.
Also wenn es mit einer Versicherung noch nicht funktioniert oder vielleicht auch gar nicht, weil es einfach nicht wirtschaftlich ist, steckt man dann so eine Missernte einfach weg und sagt dann, nächstes Jahr wird besser?
Also in diesem Ausmaße nicht. Normalerweise ist natürlich das Klima und Wetterbedingungen, das ist einfach unternehmerisches Risiko von einem Landwirt, von einem Obstbauern. Aber dass es natürlich solche Ausmaße annimmt, das kann dann niemand mehr wegstecken. Zumal ja die Obstbaubetriebe auch nicht sehr gestärkt in dieses Jahr reingegangen sind. Die letzten Jahre hatten Hagelereignisse, Frost, Dürre. Von daher gab es schon in den letzten Jahren geringe Ernten und das hat jetzt eigentlich für viele, na, ich will nicht sagen den Todesstoß gegeben, aber doch Existenznöte hervorgerufen.
Also mit Extremwetterereignissen ist ja leider eher mit mehr als weniger zu rechnen, sagen zumindest eigentlich unisono alle Leute, die sich mit Klima und Wetter und so beschäftigen. Was bedeutet das für den Obstbau in der Region? Muss man sich da auf andere Dinge einstellen? Also der Weinbauer spricht zum Beispiel von einem Hagelnetz und sowas, was man dann anschaffen kann. Brauchen wir ja auch andere Ideen?
Die Ideen sind eigentlich schon alle am Kommen oder werden schon alle praktiziert. Also es gibt da zum Beispiel die Frostschutzberegnung, die ist eigentlich das effektivste Mittel gegen Frost.
Das ist das, was in der Zeitung dann so ein schönes Bild gibt. Ne? Genau. Wenn dann wenn das aussieht, als wäre die Frucht eingefangen in Eis, wie ganz die Eisprinzessin.
Genau, ganz genau. Die hätte jetzt bei so tiefen Temperaturen auch nichts mehr genutzt. Also alle Möglichkeiten, die wir haben, um solchen Frösten entgegenzutreten, sind immer nur begrenzt. Und auch so eine Frostschutzberegnung kann über mehrere Tage bei minus teilweise 5, minus 7 Grad auch nichts mehr bewirken. Also dieses Jahr hätte es auch nichts gebracht und das große Manko der Frostschutzberegnung ist einfach die Wasserverfügbarkeit. Nicht jeder Betrieb hat die Möglichkeit, irgendwie an solche großen Mengen von Wasser ranzukommen. Und das sind wirklich enorme Mengen Wasser, die da gebraucht werden. Also die Frostschutzberegnung hilft wirklich nur, wenn sie angeschaltet wird, wenn es in die Minusgrade geht und darf auch erst wieder abgeschaltet werden, wenn es dann wieder in die Plusgrade reingeht. Und wenn das eine Nacht ist, dann kann man sich vielleicht vorstellen, wie viel Wasser das ist. Und da brauchen wir auch einfach politische Möglichkeiten oder Lösungen, dass die Landwirte Wasser nutzen können oder Unterstützung, dass Rückhaltebecken angebaut werden. Weil wir haben das Problem von Dürrephasen und wir haben das Problem von Starkregenfällen und auf der einen Seite vertrocknet uns alles und zwei Monate später fließt alles weg und man müsste das irgendwie ausgleichen können. Aber das sind Investitionen, die kann der Obstbau alleine einfach nicht leisten.
Haben Sie das Gefühl, man wird nicht gehört? Jetzt haben wir ja gerade mit einem grünen Umweltminister ja eigentlich sozusagen die größten Ohren am Start in der Politik.
Ich kann das jetzt nur für die Frostgeschichte sagen und da müssen wir sagen, haben wir sehr gut mit dem Ministerium zusammengearbeitet und wurden schon gehört und die Probleme sind bekannt, aber es gibt natürlich Regularien und es gibt EU-Richtlinien, an die sich alle halten müssen und in diesem Rahmen muss man agieren.
Herr Krawczyk, wenn man es aufweitet vom Obst, sind ja bestimmt auch andere Kulturen, das war das Wort, was ich suchte, andere Kulturen, die es nicht mögen, wenn es zu spät nochmal zu kalt ist.
Also ich sitze ja nur hier gegenüber von meiner Kollegin vom Obstbau und es macht mich schon demütig, weil also erstmal je breiter ein Betrieb aufgestellt sein kann mit verschiedenen Kulturen, haben wir ja vorhin besprochen, hast du immer mal eine Kultur, die hat ein Problem und du hast eine andere Kultur, die das wieder ausgleichen kann. Das macht es bei uns, bei den Ackerbauern, die jedes Jahr eine neue Kultur anbauen, macht es dann sicherlich einfacher. als wenn man dann so spezialisiert ist. Obwohl, und ich denke, Obstbau ist was Hochattraktives und wir müssen aufpassen, dass wir sie hier nicht verlieren. Aber wenn ich über unsere Ernte nachdenke, bin ich dann schon demütig vor dem Riesenschaden, den hier die Obstbauern haben und der, wo wir wirklich mit einem blauen Auge davon gekommen sind. Die Frostnächte haben tatsächlich am intensivsten gewirkt an unserer wirklich beliebten Kultur bei den Bienen, und zwar bei unserem Raps, der immer so toll blüht, der hat am meisten drunter gelitten, aber sonst bei den Getreideerträgen gibt es leichte Rückgänge, aber wir haben da mehr Probleme mit Qualitäten, so dass wir eigentlich eine durchschnittliche Ernte hatten, und insofern bin ich da wirklich demütig, auch wenn wir da unzufrieden sind, aber unseren Obstbauern geht es da deutlich beschissener, wenn ich das auch mal sagen darf.
ja, denn weil Sie gerade Raps sagten, ich habe schon die ganze Zeit drüber nachgedacht, habe ich nur diesmal so wenig Raps gesehen oder hängt es damit zusammen? Gab es weniger vielleicht auch?
Ja, wir haben ja, ist rückläufig. Erstens mal, der Rapsanbau hat sich gleich nach der Wende wahnsinnig ausgebaut und es wurde auch zu viel. Man musste aufpassen, dass tatsächlich Raps, sagen wir mal so, alle fünf Jahre nur steht. Also zu Deutsch, sie kommen auf 20% Anbaufläche. Wir waren schon mal deutlich höher. Das lag aber auch an Programmen. Jetzt mittlerweile ist der Raps deutlich rückgängig. Das ist sehr bedauerlich, weil es ist eine der wichtigsten Früchte tatsächlich auch für die Imkerei. Eine wichtige Frühjahrskultur, neben dem Obstbau natürlich der Raps. Aber hier kommt noch eins dazu, neben den Tatsachen, dass natürlich Raps empfindlich reagiert auf Frost, wir haben ja solche Einschränkungen, gerade mit Wirkstoffen und Mitteln, dass der Rapsanbau immer schwieriger wird. Wir schaffen schon lange nicht mehr die Erträge, die wir früher geschafft haben. Also wir haben früher zwischen 40 und 50 Doppelzentner geerntet, also vor 10, 12 Jahren. Und wir haben dieses Jahr 33 Doppelzentner. Und wir schaffen nicht mehr die 40 Doppelzentner. Also das hat auch mit Restriktionen und Beschränkungen in der Verfügbarkeit von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln zu tun.
Helfen Sie doch mal dem Nicht-Bauern, was der Raps noch alles kann. Also die Biene freut sich, Rapsöl kenne ich, was noch?
Also es ist ein wunderbares Eiweißfuttermittel, 40% ist Öl, wenn am liebsten noch mehr, aber der Rest ist ein hochattraktives Eiweißfuttermittel. Brauchen wir natürlich die Tierhaltung, nochmal wieder ein kleiner Schwenk, warum wir mehr Tierhaltung brauchen. Es ist eine Kultur, die viel Nährstoffe für die Folgefrucht bringt, also vor allen Dingen Stickstoff, also lockert die Fruchtfolge. Unheimlich aus. Mhm. Ja, und wir haben 60% Getreideanbau. Jede andere Kultur macht doch die Agrarlandschaft doch attraktiver. Insofern sollen wir uns doch drüber freuen, wenn wir Raps haben. Ja, er ist rückläufig und da müssen wir dagegen arbeiten.
Okay. Mehr Raps braucht das Land. Nee, aber diese gelben Flächen, fiel mir wirklich auf, dass das diesmal ein bisschen weniger war. Was haben die kleinen Höfe mit solchen Dingen wie Frost? Man sagt ja immer so schön, bei der Bahn sagt man immer, Frühling, Sommer, Herbst und Winter sind die größten Feinde der Bahn. Beim Bauern ist es ja manchmal ähnlich. Das Wetter ist auch nie so ganz, wie man es will. Wie ist es bei den kleineren Höfen, Frau Gerdes?
Das ist natürlich ganz genau so. Also auch da würde ich sagen, es kommt drauf an, was produziert wird und wie die Betriebe wirtschaften. Also ob es jetzt ob es Direktvermarktung ist, ob es solidarische Landwirtschaft ist, ob für den Welthandel produziert wird. Genau.
So viel zu diesem Thema. Weil Sie gerade das Thema nochmal solidarische Landwirtschaft ansprachen. Ich hatte es vorhin so verstanden, man macht quasi einen Deal, schön neudeutsch, mit dem Erzeuger als Verbraucher und sagt, also ich stehe dir zur Seite. Da steckt das Wort Solidarität drin. Können Sie es nochmal kurz erklären, wie das dann letztendlich monetär ist? Also ich muss nicht mehr aushandeln, was ich dann bezahle für mein Gemüse, sondern ich habe das einmal quasi ungesehen schon vorausgeschickt. Was ist da die Berechnungsgrundlage?
Also Solidarität besteht nicht nur zwischen Erzeuger und Verbraucher, sondern auch zwischen den Verbrauchenden, weil es durchaus sein kann, dass die unterschiedlich viel bezahlen, beitragen. Es ist so, dass ein landwirtschaftlicher Betrieb berechnet, was er für ein Jahr braucht, um seinen Betrieb führen zu können.
Ist also alles in unserem von Fall der jetzt Pacht, Saatgut, Manpower, Maschinen.
Alles, genau. Und in unserem Fall bei der Solidarischen Landwirtschaft Gemüsekooperative Rote Beete, bei der ich eben Mitglied bin.
Das ist die in Taucha, oder?
Die sitzen in Taucha, in Seelis, genau. Leipzig. Ist mit einer der ältesten solidarischen Landwirtschaftsbetriebe hier in Sachsen, über 10 Jahre alt. Wir produzieren eben Gemüse für 240 Ernteanteile. Ungefähr 500 bis 700 Personen, hatte ich schon gesagt. Und da wird halt eben geschaut, was braucht, wie viel Geld muss zusammenkommen, damit für so viele Personen auf unseren Flächen mit all den Nebenkosten, die Sie gerade genannt hatten, wie viel Geld muss da eben in einem Jahr zusammenkommen? Und dann wird das Ganze auf einen Durchschnittspreis pro Mitglied pro Monat runtergerechnet. Mhm. Allerdings ist das kein Festpreis.
Und dann guckt man auch so ein bisschen, haben die Leute, ist das jetzt die Omi, die mit einer kleinen Rente trotzdem dabei sein
ja,
will?
Oder in unserem Fall ist es das Besondere, dass wir eine Bieterunde haben. Mhm. Da können wir anonym einen Betrag nennen, den wir zahlen können und möchten. Und dann wird geschaut, ob die Sollsumme zusammenkommt. Und erst wenn die Sollsumme zusammenkommt, dann wird sozusagen der Hammer
und dann steht
auf den Tisch gehauen. Und dann,
genau. Und jetzt funktioniert das ja scheinbar schon 10 Jahre lang, das ist ja gut. Das heißt, holt man sich dann sein Deputat, also sein, was man quasi immer kauft, dann selber ab? Wird das noch geliefert? Wie läuft das?
Auch das ist bei vielen solidarischen Landwirtschaftsbetrieben anders. Bei uns ist es der Fall, dass wir so Abholstationen haben. Wir nennen es Verteilstationen. Und da gehe ich einmal in der Woche hin und hole dort mein Gemüse ab. Es wird dorthin geliefert für, in meinem Fall jetzt für 20, 30 Personen in dieser einen Verteilstation. Und dann ist da eine Liste, da steht dann, was man sich pro Person nehmen darf. Es ist auch in unserem Fall nicht einzeln abgepackt oder getütet in
steht
Kisten,
da also
sondern
die große Kiste mit den Kartoffeln, da weiß man, ich darf 20.
Bitte mitnehmen. 2 Kilo Kartoffeln pro Person und dann wiege ich das ab. Und das ist natürlich auf Vertrauensbasis, aber es funktioniert gut. Und es funktioniert eben auch als Vollversorgerbetrieb, jetzt nicht in Sachsen, also nicht, dass es nicht funktioniert, sondern es gibt einfach keine Vollversorgerbetriebe, die sich als solidarischer Landwirtschaft verstehen.
Über Gemüse aber hinaus, also wo man auch das Schwein dann noch da reinstellt und sich's teilt.
Richtig. Und Milchprodukte, also ja, gibt es. Und ich glaube, die älteste Solawi in Deutschland müsste vor 20 Jahren umgestellt haben. Ja, also es gibt total gute Erfahrungen mit Betrieben, die eben Milch und tierische Produkte und auch Getreideprodukte anbieten.
Sie hören dienstags direkt bei MDR Sachsen unsere Gesprächssendung. Jeden Dienstagabend immer ein anderes Thema. Und übrigens, wenn Sie mal ein Thema haben, von dem Sie sagen, das müsste man unbedingt mal im Radio unterbringen und ein bisschen ausführlicher besprechen, geht ja manchmal sehr schnell und man hat immer nur wenig Zeit. Hier haben wir mehr Zeit. Deswegen Themenideen immer gerne auch an dienstagsdirekt@mdr.de schicken. Dienstagsdirekt ist ein Wort und dann einfach mal reinschreiben, hey, wir müssten mal wieder über das und das reden. Mobilität hat man letztens, dann hat man zum 34 Jahre Einheit hat man ein Thema. Also es gibt ganz, ganz breit gefächert und heute sind wir eben beim Thema Ernte. Und ja, wir haben jetzt schon über verschiedene Dinge gesprochen, wo der Frost reingeschlagen hat und wo was schiefgelaufen ist, wo man mehr Unterstützung braucht und wo man vielleicht mal drüber nachdenken könnte, anders auch Landwirtschaft zu denken, wie eben in diesen Solidarbetrieben. Was wir noch nicht besprochen haben, ist, wie läuft denn so die ganz normale Ernte? Ich weiß, dass Herr Krawczyk letztens auch da eine Pressekonferenz gegeben hat und gesagt hat, das ist der Punkt und da ist bei mir nur hängen geblieben, die Qualität stimmt bei manchen Dingen nicht. Können Sie das vielleicht nochmal ausführen, womit man unzufrieden ist und was das dann auch für eine Folge hat? Außer, dass man sagt, naja, ist halt jetzt mal nicht so ein gutes Jahr. Was bedeutet das dann im Einzelnen für den Erzeuger?
Ich glaube, wir müssen vorne wegstellen, dass wir in Deutschland und natürlich hier in Sachsen, was Umweltstandards betrifft, eine der hochwertigsten Landwirtschaften finden, die damit mit viel Bewusstsein dafür umgeht. Deswegen sind die Rahmenbedingungen auch immer für uns unfair gegenüber Weltmaßstäben. Also wir brauchen uns absolut nicht mit außereuropäischen Verhältnissen zu vergleichen. Das führt dazu, dass wir, sagen wir mal, auf viele Sachen verzichten müssen, nicht einsetzen dürfen oder nur beschränkt einsetzen dürfen. Das heißt, wir erleben in den letzten Jahren, 10 Jahren ganz massiv, dass uns zunehmend die Erträge verloren gehen. Das ist das eine, was natürlich mit dem Klimawandel zu tun hat. Das andere einfach, weil wir Pflanzen nicht so gesund halten können oder so ernähren können, wie wir es, wie es die Pflanze braucht. Nicht, wie wir es wollen, sondern wie es die Pflanze braucht. Wir haben hier seit 3 Jahren nun mittlerweile eine neue Düngeverordnung, die uns deutlich einschränkt im Einsatz von mineralischen Dünger. Wir versorgen unsere Getreidepflanzen unter dem Bedarf und das führt dazu, dass die Backqualitäten nicht mehr erreicht werden. Und jetzt kommen wir gerade in diesem Jahr zu einem Paradoxon. Wir haben so wenig Tiere wie noch nie in Sachsen und produzieren gerade jede Menge Futtermittel und sind eigentlich in Landstrich. Sachsen ist Getreideanbau, Backweizenanbaugebiet und da sind gerade unsere Mühlen, unsere Bäcker unzufrieden mit den Qualitäten, die wir dort liefern.
Und das unzufrieden bedeutet dann, sie nehmen es nicht mehr ab? Es wird dann
Die Qualitätsbedingungen sind so, dass die, sag mal, für die Backverfahren, die da hier etabliert sind, nicht reichen. Und da kriegen wir eine Einstufung als Futtergetreide. Und das heißt, es muss in eine Tierhaltung gehen. Und die haben wir ja nur in Sachsen mittlerweile nicht mehr.
Und dann muss es wieder woanders hingefahren werden.
Genau so
ist
das.
Da muss erstmal jemand sein, der es dann auch kauft, weil sie ja dann vielleicht nicht der Anbieter sind, den man schon kennt, sondern man kauft es dann vielleicht lieber da, wo man es immer gekauft hat.
Ja.
Unter Umständen. Okay, Frau Gerdes?
Ja, ich wollte noch sagen, dass an der Stelle ja tatsächlich das Problem ist, worauf die Backindustrie ausgerichtet ist. Und das sind eben diese hohen Proteingehalte im Backweizen. Und es geht auch anders. Also es gibt einen ganz tollen Zusammenschluss von handwerklichen Bäckereien, die heißen Freie Bäcker. Die haben nichts zu tun mit den freien Bauern.
Den anderen Freien, die es noch so gibt.
Genau. Das ist wirklich ein toller Zusammenschluss von handwerklichen Bäckereien, Traditionsbäckereien. Und die sagen eben auch, es geht auch anders. Man kann zum Beispiel über längere Backzeiten auch eine total gute Brotqualität hinbekommen. Und tatsächlich ist das BMEL auch gerade daran, neue Qualitätskriterien zu definieren. Also es ist tatsächlich ein bisschen, ich sage jetzt mal, nicht nur überholt, sondern eigentlich auch, ja, die Agrarindustrie, die Backindustrie fordert diese Art von Proteingehalten.
Also wir Verbraucher sind verpimpelt und wollen es nur in dieser Qualität haben und dann machen die Bäcker das so, wie wir es wollen.
Genau.
Wahrscheinlich.
Das Brot, das richtig schön schnell, industriell hergestellt werden muss, braucht halt eben diese Proteingehalte.
Gut, jetzt wissen wir von Herrn Kraftschick schon, wir hätten gern mehr Tiere hier, die allerdings am liebsten gut gehalten werden natürlich. Uns fehlen vielleicht noch ein paar regionale Vermarkter vor Ort. Uns fehlt unter Umständen vielen zumindest letztendlich auch das Geld, vielleicht die Preise dafür auszugeben. Da sind alles Dinge, die noch nicht so gut funktionieren. Gibt es auch ein paar positive Nachrichten aus der Bauernschaft? Hat da jemand was beizusteuern?
Ja, der Milchpreis ist gerade oben und trotzdem sind unsere Milchbauern, fehlen die Perspektiven, weil die würden gerne investieren, aber haben Probleme tatsächlich mit Baugenehmigungen. Also eins steht natürlich fest, wenn ich wirklich sage, wir brauchen mehr Tiere, dann natürlich auf den höchsten Tierwohlstandards, die es gibt. Sachsen ist da im Übrigen führend in Deutschland, weil es wurde immer die Investition begleitet in Sachsen mit einer investiven Förderung und die musste immer deutlich über den Standards liegen. Das heißt, sie finden im Durchschnitt in Sachsen immer die bessere Tierhaltung. Das fand ich, da war ich auch stolz drauf. Und trotzdem hat das dazu geführt, dass Tierhaltung abgebaut wurde in Sachsen, weil eben dann die Rahmenbedingungen dann doch nicht reichten. Also ja, manchmal sind Preise in Ordnung und trotzdem fehlen die Perspektiven. Und insofern, wenn wir da Investitionen begleiten könnten, und die müssen über investive Förderung kommen, wenn dann andere Standards eingehalten werden, weil die Haltung ist dann einfach teurer und das muss begleitet werden. Und dann lieber positiv als mit irgendwelchen Strafzöllen oder was weiß ich was.
Haben wir ein schönes Wort ins Spiel gebracht. Ja. nee, ist richtig, klar. Ja, wir hatten es ja schon gesagt, ein bisschen vielleicht auch, wie man es dann in der Vermarktung dann auch präsentiert. Da gab es ja schon gute Ansätze, Sie hatten es gesagt. Und als wir auf uns zurückgeworfen waren, haben wir da ja auch anders drauf geschaut. Mittlerweile ist man wieder abgelenkt. Ne? Mittlerweile reist man vielleicht wieder mehr oder hat andere Dinge und macht eben nicht mehr sich das gut handgestreichelte Schweinefiletchen dann abends in Ruhe in der Pfanne, sondern geht wieder in die Gaststätte und
ja, wir kommen wieder zu alten Verhaltensmustern und da ist eben ein hohes Preisbewusstsein da. Und das belastet natürlich und insofern ist es eine große Herausforderung, egal ob direkt vom Markt oder jemand, der über die normalen Wege absetzen muss. Wir müssen tatsächlich die Wünsche, die wir haben, müssen wir einpreisen. Und selbst wenn wir das, weil ja immer auch über die Subvention geschimpft wird, am Ende muss es ja auch der Steuerzahler zahlen. Also wenn wir uns mehr wünschen, noch mehr und noch mehr ökologische und noch mehr Tierwohl, was ja alles legitim ist, aber irgendwo müssen die Familien davon leben können, die dort arbeiten tagtäglich und die arbeiten garantiert hart.
Ja, jetzt sind Sie ja gerade jemand, der fürs gute Fleisch sorgt. Andererseits gibt es ja doch den Trend ein bisschen weg vom Fleisch. Spüren Sie das auch, dass weniger gekauft wird und dann vielleicht bessere Qualitäten? Ist das nur so ein Gefühl oder kann man das irgendwo festmachen?
Ja, und zwar, man kann das festmachen in den veränderten Verbrauchsgewohnheiten. Also es wird deutlich weniger Schweinefleisch gekauft. Obwohl da Sachsen sich auch ein bisschen ab, also es sinkt in Sachsen nicht so stark der Schweine- oder der Fleischverbrauch, wie man vermutet. Wahrscheinlich sind die Sachsen dann doch konservativer in Ernährungsgewohnheiten, finde ich in Ordnung. Aber Fakt ist eins, wir merken aber einen Austausch unter den Fleischarten. Geflügel wird bedeutend mehr nachgefragt. Schweinefleisch ist deutlich gesunken in Deutschland und Rindfleisch relativ stabil. Also man kauft das billigere Fleisch, um den Fleischkonsum trotzdem noch aufrechtzuerhalten.
Hm. Frau Kaps, was ich Sie als Geschäftsführerin vom Obstbauverband Sachsen-Anhalt vorhin nicht gefragt hatte, als wir über die Fröste geredet haben, inwiefern haben Sie auch einen Blick, was dann nach dem Obstbau weitergeht? Also ich sage jetzt mal ein simples Beispiel, wenn der Apfel zum Apfelsaft werden soll. Ist das etwas, was Sie auch noch begleiten oder hört es dann auf, wenn Sie am Tor des Obstbaubetriebes sind? Oder haben Sie auch diese Saftmacher noch mit im Blick?
Wir haben die natürlich im Blick, das sind jetzt keine Mitglieder von uns, aber das sind ja die Abnehmer unserer Mitglieder. Also das ist da, wo die Ware dann hingeht und wo wir das Geld dafür bekommen. Und natürlich haben wir auch denen ihre Sorgen und Nöte mit im Blick. Wir kriegen viele Anrufe, besonders von Kältereien und Mostereien, dass die händeringend jetzt nach Mostware suchen, nach Äpfeln suchen. Mhm. Also das ist deutlich spürbar.
Und wie ist denn da die Verbindung? Deswegen frage ich das nämlich, wenn das jetzt ein schlechtes Jahr ist und ein bisschen schlechter wird. Auch da habe ich mit Felix Hösselbart ja drüber gesprochen beim Wein. Und da sagt er, naja, das ist dann eben so der Weinfreund, der sagt dann eben, oh, von dem Jahrgang gibt's nur wenig. Dann ist das ja was Besonderes, aber dann bleibt er dem Winzer trotzdem treu und trinkt vielleicht noch den Wein vom Jahrgang davor. Das ist ja jetzt so bei Apfel und Apfelmost dann vielleicht nicht so gut möglich. Besteht dann die Gefahr, dass der Verarbeiter vielleicht dann irgendwann sagt, dann suche ich mir jetzt einen anderen Lieferanten und wenn der wieder von über der Grenze ist, dann ist es so? Oder ist da die Treue doch groß genug?
Das ist tatsächlich eine sehr reelle Gefahr, dass man zum Beispiel aus Listungen von Märkten rausfliegt, dass sich die Abnehmer einfach andere Produzenten suchen, vielleicht auch im günstigeren Ausland und dann dabei bleiben. Also das ist eine große Angst von unseren Mitgliedern. Daher wird jetzt auch dazu gegriffen, von benachbarten Bundesländern Ware zuzukaufen. Und auch hier will ich ganz klar sagen, das wird immer gekennzeichnet, wenn die Ware jetzt nicht aus Sachsen kommt, nicht vom Erzeuger kommt, wo es jetzt vielleicht im Hofladen liegt. Aber die Obstbauer sind gut miteinander vernetzt und die kaufen jetzt auch nur Ware von anderen Kollegen, denen sie vertrauen und wo sie wissen, dass die Qualitäten stimmen.
Ist dann ein bisschen wie bei den Fluggesellschaften, ne? Steht dann da sozusagen Saft aus Sachsen, Obst powered by Baden-Württemberg oder so ähnlich, also unterstützt von. Das stimmt, das haben wir vielleicht ein bisschen aus dem Blick verloren oder haben nicht alle mitbekommen. Dieses Frostereignis war ja regional begrenzt. Also andere Bundesländer hatten da nicht so das Problem. Ne?
Genau, also Sachsen hat es da sehr stark getroffen. Sachsen-Anhalt ist so teils davon gekommen. Nicht ganz so große Ausfälle und das auch regional sehr unterschiedlich. Also der Norden ist noch ein bisschen besser weggekommen als der Süden. Und ja, manche Bundesländer, gerade Bodenseeregionen und so weiter, sind da relativ gut davon gekommen. Also es ist sehr divers.
Mhm. Okay, Frau Gerdes?
Ja, ich würde an dieser Stelle gerne nochmal erwähnen, dass das natürlich wichtig ist, worüber wir gerade reden, zu sagen, die Landwirtschaft ist stark betroffen von diesen Wetterschwankungen, vom Klimawandel. Aber ich finde, es ist auch wichtig, und dazu steht auch die AWL, dass die Landwirtschaft eben auch ein Verursacher ist und dass deshalb eben nicht nur Klimaanpassung auf den Betrieben stattfinden muss, sondern eben auch ganz konsequenter Klimaschutz. Und ja, Herr Kraftschick hatte ja gerade von den Restriktionen gesprochen, zum Beispiel in der Düngung. Und da sind wir eben ein bisschen auf einem, da haben wir eine andere Meinung, weil wir denken, dass halt eben Erträge nicht nur über Düngung erzielt werden können, auch nicht über Pflanzenschutzzugabe. Es ist gerade eben erst ja, Parkinson als Berufskrankheit für Landwirtinnen anerkannt worden aufgrund von
Pflanzenschutzmitteln. Da ist eben ein Zusammenhang erkannt worden. Und ich hatte ja schon gesagt, wir vertreten auch konventionelle Betriebe. Also ich will da jetzt gar nicht sagen, dass konventionelle Betriebe nicht auch ihre Berechtigung haben. Aber bei uns setzen wir uns ganz klar dafür ein, dass halt eben umwelt- und klimaschonende Landwirtschaft möglich sein sollte. Zum Beispiel durch die Honorierung von klima- und umweltschonenden, gewässerschonenden Praktiken über die Subventionen, die gerade eben auch angesprochen wurden.
Hm. Ja, das ist mal wieder bei dem Thema, wo Sie ja sagten, eigentlich muss man das Gesamtprodukt anschauen und dann eben auch, was es verursacht. Ja, wir merken schon, es ist nicht so einfach, auch nicht für den Bauern, ne? Dass man dann eben sagt, auf der einen Seite habe ich immer die Gefahr, dass ich irgendwo vielleicht ausgelistet werde, dass ich vielleicht irgendwann nicht mehr konkurrenzfähig bin. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich eigentlich auch nicht meinen eigenen Acker verunzieren. Ich denke mal, das ist ja, Herr Kavcik, werden Sie mir recht geben, wahrscheinlich bei allen Betrieben so, dass Sie sagen, also da, wo ich lebe, da, wo ich erzeuge, möchte ich ja eigentlich auch nicht auf irgendwelchem vermienten Gelände sitzen.
Ne? Also Dankeschön. Also wir dürfen ja eins nicht vergessen, wir reden hier von dem Berufsstand, von dem ältesten Berufsstand. Ja. Es geht um unser Boden, unsere eigene Produktionsgrundlage. Also wir dürfen ja nie unterstellen, dass 95% der Landwirtschaft ja einfach an der Umwelt und an der Natur vorbeiwirtschaften und Hasardeure sind. Und vor allen Dingen auch eins, die hohen Standards, die wir bereits hier in Deutschland einhalten. Und da sind wir in Deutschland sogar über den Standard in Europa. Und deswegen kann ich nachvollziehen, und der Frust ist dann eben hoch, wenn wir im Wettbewerb mit der Welt stehen und dann diese Standards nicht eingehalten werden. Und dass da auch rumgeschweinigelt wird, teilweise mit Pflanzenschutzmitteln. Und wir haben jede Menge Befähigung einzuhalten und Kontrollen einzuhalten. Also wir müssen da ein bisschen aufpassen, dass also wir beuten die Natur nicht aus. Ansonsten könnten wir nämlich unsere Produktionsgrundlage nicht über Generationen halten. Wir leben davon und diese Grundeinstellung ist da. Und da möchte ich dann schon ein bisschen aufpassen, wie wir als Landwirte hier wahrgenommen werden.
Ja, ja. Nee, ist klar.
Also deswegen vielen Dank dafür, dass Sie mir
die Rampe gebaut haben. Ja, ja. Verbrannte Erde nützt Ihnen ja nichts. Ne?
Also eben, es
nützt
genau ja wirklich so nichts. Also wir werden immer besser, wir haben da auch ein hohes Interesse, aber natürlich muss der ganze Markt mitgenommen werden und der Verbraucher mitgenommen werden auf diesen Weg, weil am Ende muss es irgendwo bezahlt werden, müssen Leute ernährt werden. Wir haben da alle eine gemeinsame hohe Verantwortung dazu. Und ja, der Klimawandel wirkt auf uns und wir sind der wichtigste Teil der Lösung. Das ist so, weil wir tatsächlich in der Natur wirtschaften. Aber ich nehme für mich nicht in Anspruch, dass ich derjenige bin, der hier den Klimawandel erzeugt hat und hier das Grundwasser versaut. Ich muss mit Tieren arbeiten, müssen unsere Tiere versorgen, haben Eigentum, das wir behalten wollen, was ich gerne den nächsten Generationen übergeben möchte. Und da gehe ich durchaus verantwortungsbewusst damit um und bin da hochqualifiziert auch dafür, das zu tun.
Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder und der Herbst beginnt, dieses Lied, was wir so von Hannes Wader im Ohr haben, altes Volkslied ursprünglich mal. Das hat mich ja so ein bisschen auch zu diesem Thema gebracht, dass also jetzt die Erntezeit oder die Stoppelfelder da sind, man mit den Drachen darüber rennt und dann sagt, ach stimmt, da ist ja eigentlich für die Landwirte in erster Linie erstmal alles erledigt, mehr oder weniger. Was nicht ganz stimmt, ein paar Sachen sind noch. Ein Kollege rief mir zu, Kürbisernte ist noch im vollen Gange. Das ist vielleicht noch so eine Ausnahmegeschichte. Und dann hatte ganz am Anfang ja Herr Kraftschick schon gesagt, dass auch noch einiger Mais noch einzuholen ist. Sonst noch Dinge, die jetzt noch wichtig sind? Was kommt noch?
Kartoffeln sind im Abschluss.
Ja.
Cool. Und, was cool. Ganz wichtig ist, Zuckerrüben sind immer noch dran.
Ah, okay. Das heißt, ich sehe dann demnächst wieder, wenn ich mit dem Auto vorbeifahre, wie plötzlich sich die großen Haufen am Straßenrand bilden.
Und das geht bis weit ins neue Jahr mittlerweile rein, diese Kampagnen. Weil wir haben weniger Zuckerfabriken, das heißt, es wird weiter gefahren. Mhm. Und deswegen liegen sie etwas länger am Feldrand.
Ja, aber es ist erstaunlich wirklich, wenn man fährt ja täglich an dem Feld vorbei, wo man nichts sieht und plötzlich sind da Riesenhaufen. Die waren alle vorher dann irgendwie in der Erde drin. Ist schon immer ein Phänomen.
Ja.
Aber der Kohl auf jeden Fall nicht zu vergessen. Ein wichtiges Grundnahrungsmittel. Ja. Im Winter vor allem.
Genau.
Und tatsächlich ist es ja im Gemüsebereich so, dass im geschützten Anbau auch den ganzen Winter über einfach geerntet werden kann.
Mhm. Geschützter also, Anbau heißt?
Unter Folientunneln oder Gewächshäusern. Auch nicht beheizte natürlich. Ja. Es gibt ja Feldsalat, Grünkohl. Ja. Mhm. So. Zum Teil brauchen die ja sogar Frost, auch wenn das weggezüchtet wird. Aber
okay, gut. Monika Werner aus der Dienstagsdirektredaktion ist noch da. Also dass die Faszination für das, was man auf dem Teller hat, ist nicht ganz weg. Ich nehme mal an, auch bei der Hörerschaft nicht, oder?
Nein, natürlich nicht. Also es gab jetzt noch ein paar Anrufe. Unter anderem hat Herr Großmann aus Bernstein gefragt, wie viele Betriebe verkaufen denn ihre Produkte direkt in Sachsen? Ich weiß gar nicht, ob man das so einfach beantworten kann.
Nee, das ist wirklich schwierig zu beantworten, aber ich kann da was super empfehlen. Und zwar So schmeckt Sachsen. Einfach mal eingeben. Gibt es auch online diese Broschüre, macht der Bauernverband mit seinen Direktvermarktern gemeinsam. Da finden Sie garantiert in jeder Region einen Direktvermarkter, sodass Sie auch mal jemanden vor Haus haben. Insgesamt, weil es schwer ist, eine Zahl zu erfassen, es sind definitiv zu wenig und wir schaffen über die Direktvermarktung nicht mal 10% des Verbrauchs. Und das ist ja nur der Premium-Bereich vom Erzeuger bis zum Verarbeiter und Verkäufer ist ja da der Landwirtschaftsbetrieb ein Unikat. Und insofern viel, viel mehr, gerne mehr. Aber gerne nochmal reingucken, online suchen, So schmeckt Sachsen und da finden Sie unsere Direktvermarkter.
Genau, es gibt ein paar Seiten, regionales Sachsen, da kann man es auch nochmal geben, das auch was vom Freistaat gemacht wird. Und die Verbraucherzentrale Sachsen habe ich gefunden, die hat auch Hofläden, Wochenmärkten und so weiter in der Nähe. Da kann man also auch seine Postleitzahl eingeben und findet dann einiges oder hat dann bestimmte Übersichten.
Und wenn man die solidarischen Landwirtschaftsbetriebe finden möchte, dann kann man das unter solawi-sachsen.org. machen.
Wunderbar. Dann haben wir schon mal diese Möglichkeiten. Und ich hatte es ja vorhin schon mal so angedeutet, am besten ist es natürlich, wenn es ein Geheimtipp ist. Ne? Also wenn man wirklich jemanden in der Umgebung fragt und sagt, Mensch, wo hast du denn das Produkt jetzt her? Sei es jetzt das Fleisch oder wie es bei Herrn Kraftschick ist oder eben dann der Gemüsekorb, wie es bei Ihnen in Taucher dann ist oder eben andere Dinge, wo man dann einfach mal fragt, Mensch, haben wir nicht vielleicht so einen Geheimtipp um die Ecke? Und man kann ja mal miteinander reden und fragen, wo kaufst du denn eigentlich ein? Monika, noch andere Themen?
Ja, also so insgesamt habe ich mitbekommen, dass viele doch in Supermärkten einkaufen, so aus Zeitgründen und so, weil eben der regionale Anbieter teilweise nicht um die Ecke ist. Und da hat, ich würde es mal mit Pia aus Dresden zusammenfassen, die geschrieben hat, ihr ist es auch sehr, sehr wichtig, regionale Ware zu bekommen, weil sie frischer und nahrhafter ist. Und sie ist froh, dass in Supermärkten, also sie wohnt in Radebeul und Discountern Regionales angeboten wird, auch wenn wir hören, dass es manchmal draufsteht, wenn es nur verpackt ist. Aber sie meint, dort würde sogar teilweise der Name des Gartenbaubetriebes auf dem Schild stehen, was sie sehr vorbildlich findet. Und zum Thema Gemüseanbau, zu den schlimmen Bedingungen, also da gäbe es ja nicht nur blutige Tomaten, über die wir gesprochen haben, sondern zum Beispiel auch in Italien wäre das nicht viel anders, sollte man auch mal drüber reden. Aber insgesamt habe ich festgestellt, dass unseren Hörern Regionales wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und es gab da auch einige Komplimente und Daumendrücken und so ein bisschen Bedauern, dass eben die Ernte dieses Jahr so schlecht ist und vor allem Daumendrücken für nächstes Jahr, dass es dann besser wird.
Hm. Wären eigentlich irgendwelche nochmal wieder zusätzlichen Label sinnvoll? Ich glaube, also meine Meinung wäre wahrscheinlich eher nicht. Was sagen die Fachleute? Da gibt es ja schon einiges, noch mehr von hier und irgendwelche Aktionen.
Also ich darf ab und zu meine Frau beim Einkaufen begleiten über das, was wir nicht im Hofladen haben. Und ich finde das ja Wahnsinn, wenn sie so eine Verpackung nehmen, wie viel Label dort drauf sind. Das ist ja eher erschreckend, abschreckend und nicht mal wirklich informativ. Das richtig spannende Thema für unsere Zukunft wird sein Herkunftskennzeichnung. Sie haben das vorhin gerade angedeutet mit der Zuhörerin, die hier geschrieben hat. Wenn ein echtes Gesicht dazu ist, ein Betrieb auch wirklich seine Identität behalten darf, bis in den Supermarkt rein, dann ist das eine verbindliche Herkunftskennzeichnung, die dann natürlich für solche regionalen Strukturen hilft. Klar, kann nicht überall Direktvermarktung sein, aber wenn tatsächlich der Supermarkt das anbietet und dann noch die Identität des Betriebes erhalten bleibt, dann kommen wir einen großen Schritt voran, weil dann können wir tatsächlich auch Preise regenerieren und diese Regionalität leben. Aber nicht mehr Labeling, weil ich glaube, das versteht bald keiner mehr. So viele bunte Bildchen dort drauf.
Und ja, genau. Wie Sie schon sagen, man verwirrt dann die Menschen. Ja, ich weiß
und
nicht.
Es bringt ja auch Bürokratie mit sich.
Ja, genau.
Muss
ja auch alles es gibt ja wieder jemanden, der es kontrolliert. Genau. Nee. Ich weiß jetzt nicht, Herr Kautschik, wie Ihr Bruder aussieht, aber ich habe ja Ihr lächelndes Gesicht auf unserer Internetseite. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn das so, gibt ja solche Branddinger, die man da noch aus Fleisch drauf machen kann. Also wenn man dieses Lächeln auf das Stückchen freundliches Schweinefleisch
also wirklich, legt. Wenn wir den Hofverkauf machen. Wir sind nun in Mittelsachsen und die kommt von Halle, Dresden, Leipzig, kommen die alle auch zu uns gefahren. Es stehen wirklich alle Bete Brüder Kraftschicks da mit Fleischeranzug und bedienen an den Vermarktungswochenende, weil wir ein echtes Gesicht zeigen wollen. Und das ist natürlich ein Stück weit entscheidend, aber es ist eine große Herausforderung, weil sie natürlich auch erkannt werden und dann natürlich sich auch mit Themen auseinandersetzen müssen, wie kannst du nicht nur weniger Pflanzenschutz geben? Aber ich finde das Schöne ja bei der Direktvermarktung, dass sie sich dann mit ihren Kunden über diese Themen austauschen können und Vertrauen schaffen. Deswegen ist es ja so wertvoll, dass es Direktvermarktung gibt.
Ja, nee, und ich denke auch wirklich dieses Aufklären darüber, wo kommt es her und wie viel Vertrauen habe ich. Ich habe es schon mal in irgendeinem anderen Zusammenhang, in einer anderen Sendung gesagt, als ich mal vor Jahren in Amerika war, war ich erstaunt, wie transparent das da in so einem ganz einfachen Burgerladen war. Da sind wir da so reingestolpert und dann war eben auf der Wand aufgemalt, so wie an der Schultafel mit Kreide eben, unter dem Motto, wo kommt jetzt das Fleisch her, wo kommt dann das Getreide für das Brötchen her, was wir dabei haben, wo kommt das Gemüse her, mit Namen, mit, also konnte man das alles sehen, das war dann wie so eine Sprengzeichnung in der Technik und sagt, auch guck mal an, wie viel, erstmal erstaunlich, wie viele da überhaupt dran beteiligt sind, an dem, was ich da gerade in der Hand habe und dass es dann eben auch für Leute aus der Region dann wahrscheinlich Namen sind, die man kennt. Und das ist, glaube ich, wichtig, ne? Dass man dem Kind einen Namen gibt.
Ja, und diese Identität nicht weg. Der große Fluch der großen Lebensmittel-Einzelhandelketten ist diese Austauschbarkeit. Hm. Die Identität, die dann verloren geht. Wenn jemand eine eigene Geschichte erzählt und etwas viel besser macht, muss er auch erhalten bleiben bis zum Schluss.
Ja, und Frau Kaps, gibt es in der Obstbauwelt ähnliche Gedanken?
Genau, wie wir eigentlich schon gesagt haben, auch für den Apfel ist es natürlich wichtig, ein gutes Marketing zu haben und ein Gesicht, einen Ansprechpartner zu haben bei Sorgen, bei Problemen, bei kontroversen Themen, eben auch was Pflanzenschutz angeht. Gerade dieses Thema ist ja doch sehr konfliktbehaftet und mit viel Unwissen gespickt. Also man braucht einfach ein unglaublich fundiertes Fachwissen in Chemie und verschiedenen Sachen, um da wirklich dahinter zu steigen. Und da ist manchmal das Gespräch mit dem Landwirt seines Vertrauens, mit dem Nachbarn ganz gut, um gewisse Sachen wieder ins rechte Licht zu rücken, was in verschiedenen Bereichen dann doch sehr heiß diskutiert wird und vielleicht auch nie immer fachlich fundiert.
Weil Sie gerade den Apfel nochmal ansprachen, ich habe jetzt plötzlich so ein Bild aus Kindertagen wahrscheinlich im Kopf, wo dann über eine Zahnpasta-Reklame immer so dieses, ich beiß da in den Apfel und dann plötzlich war da Blut dran und sowas, aber dieses, ich beiß in den Apfel und damit habe ich so eine direkte Verbindung von der Frucht zu mir eigentlich auch. Ist das das, was uns auch ein bisschen verloren gegangen ist, dass wir uns darüber Gedanken machen, was wir da in uns hineinschaufeln manchmal?
Also ich glaube schon, dadurch, dass wenige Leute nur noch in der Landwirtschaft tätig sind, dass dieser Bereich, diese Betriebe sehr aus dem Bewusstsein der Leute verschwinden und dass vielleicht gar nicht mehr ganz klar ist, was wir eigentlich machen. Also die Landwirtschaft, die Obstbauern, die erhalten die Ernährungssouveränität unseres Landes. Also wir sorgen für die Ernährung und wir haben gerade bei Corona gesehen, was es bedeutet, wenn Lieferketten unterbrochen werden, wenn die komplett zusammenbrechen. Und das war schon bei Luxusprodukten wie Toilettenpapier oder Autos sehr ärgerlich und natürlich für die Wirtschaftszweige auch gefährlich. Es ging dann weiter mit Medikamenten, die nicht mehr geliefert werden konnten. Das war für gewisse Gruppen, die eben darauf angewiesen waren, wirklich katastrophal. Aber es muss uns klar sein, dass wenn die Landwirtschaft und der Obstbau zusammenbrechen, wenn die einfach nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können, dass es dann uns alle betrifft.
Das ist eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort aus Ihrer Abteilung Obst und nicht Gemüse, sondern in dem Fall tatsächlich nur Obst. Aber Obst und Gemüse passt natürlich zu dem, was uns Frau Gerdes mit der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft sagt. Von Ihnen auch noch so ein Satz, den Sie ganz gerne noch stehen lassen würden, als bevor wir Tschüss sagen?
Ja, es wird spannend, was in den nächsten Monaten sich hier in Sachsen ergeben wird mit der Regierungsbildung. Mhm. Und ich denke da, unser Hauptthema ist Bodenpolitik. Das ist jetzt heute nicht so zur Sprache gekommen. Wir fordern ein wirksames Agrarstrukturgesetz.
Also auf jeden Fall die Umgebungsfaktoren sozusagen. Das trifft vielleicht insgesamt mit, auch wenn das so ein spezielles Thema ist, was wir jetzt ein bisschen ausgeklammert haben. Aber die Umgebungsfaktoren für alle, die in der Landwirtschaft tätig sind, müssen so sein, dass man gut klarkommen wird und ein Auskommen hat. Herr Kraftschick, von Ihnen noch so ein...
Genauso. Und ich würde wünschen, über die Diskussion, die Landwirtschaft ist so vielfältig und natürlich wird es auch immer kontroverse Themen nehmen. Und sie ist breit, das haben wir ja heute hier an den Diskutanten auch erlebt. Aber mehr Vertrauen in die heimische Landwirtschaft wäre ganz wichtig, dass wir das Verantwortungsbewusstsein haben und auch tragen. Und dann werden wir das auch die Zukunft gemeinsam gestalten.
Besser kann man die Runde nicht zusammenfassen. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war sie, unsere Gesprächsrunde mit Carmen Stephanie Kaps, Geschäftsführerin vom Obstbauverband Sachsen-Sachsen-Anhalt e.V., Sabrina Gerdes, Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft Mitteldeutschland und Thorsten Kraftschick, dem Präsidenten des Sächsischen Landesbauernverbandes. Wie angekündigt, folgen weitere Interviews jetzt. Felix Hüsselbart, der ist der Vorsitzende des Weinbauverbandes Sachsen. Er hat, was hiesige Weine angeht, gleich eine gute und eine schlechte Nachricht für uns. Es geht um Qualität und Quantität, so viel sei schon mal verraten. Hüsselbart ist nicht nur Verbandschef, er leitet auch Weinbau und Kellerwirtschaft im Weingut Hof Lößnitz. Ihn und andere Winzer direkt auf dem Hof zu besuchen, sei immer eine gute Idee, sagt er. Und die Einladung spricht er gleich auch nochmal explizit aus. Zuerst wollte ich von ihm aber wissen, was die Ernte für Sachsens Weinbauern in diesem Herbst gebracht hat.
Also die 2024er Ernte ist abgeschlossen. Das war wirklich eine ganz zeitige Ernte. Die ersten Betriebe waren schon Ende September mit der 2024er Ernte fertig und die anderen Betriebe dann Anfang Oktober, also in der ersten Oktoberwoche, und dann waren wir durch.
Und jetzt interessiert natürlich alle Weinfreunde, können wir uns auf einen guten Jahrgang freuen oder was ist da in die Keller gekommen?
Also qualitativ wird es ein guter Jahrgang. Das hat einfach damit zu tun, dass ja der August und auch die Septemberwochen waren uns ja mit sehr guten, trockenen, warmen Wetter nochmal vergönnt. Das hat zu einer sehr guten Reife der Trauben geführt. Quantitativ, das wissen wir ja. Wir hatten ja am 23. April dieses Spätfrostereignis, das dazu beigetragen hat. Und wir merken es jetzt auf der Zielgeraden. Also die Prognosen von nur einer 20-30%igen Ernte, das bestätigt sich jetzt. Final wissen wir das natürlich erst mit der amtlichen Erntemeldung Anfang Dezember. Aber mit allen Betrieben, mit denen ich gesprochen habe, ist das jetzt so die Aussage 20-30%. Diese geringe Erntemenge hat sicherlich auch nochmal einen Einfluss darauf gehabt, im Zusammenhang mit dieser sehr günstigen Witterung jetzt im September und August, dass wir hier zu sehr guten Qualitäten gekommen sind.
So ein Ereignis wie diesmal mit dem späten Frost ist vielleicht nicht jedes Jahr zu erwarten, aber generell merken wir ja, dass das Klima sich verändert. Inwiefern haben die Betriebe da jetzt schon angefangen, vielleicht mal Überlegungen, andere Trauben, andere Produktionsformen vielleicht zu suchen?
Naja, das ist eine sehr komplexe Frage oder eine sehr komplexe Aufgabenstellung, weil es ist ja nicht das eine Ereignis, was, sag mal, die Klimaveränderung mit sich bringt. Wir haben wahnsinnig warme, trockene Jahre gehabt, da fängt man an, Bewässerung zu bauen. Wir hatten jetzt ein Spätfrostjahr, dann gab es auch wieder Hageljahre. Man kann sich halt nicht gegen jede Eventualität irgendwie eine technische Lösung finden. Ich sag mal, Bewässerung bauen, Hagelnetz bauen ist irgendwo noch technisch und vielleicht auch finanziell darstellbar. Mit dem Spätfrost wird es schon schwierig, weil da hilft nur Wärme dagegen und Wärme ist Energie und Energie ist teuer. Das ist eine sehr schwierige Geschichte. Und wir haben es ja bei diesem Spätfrostereignis gesehen, dieser Spätfrost hat überhaupt nicht zwischen richtig guten Steillagen, also klimatisch begünstigten Lagen, und recht frostanfälligen Flachlagen unterschieden. Es hat alle gleichermaßen getroffen. Und dort ist natürlich eine Anpassung schwierig, weil auch Rebsorten, die sind alle kaputt gegangen. Wo es eine gewisse Differenzierung gibt, ist, wie eine Sorte wieder austreibt, weil die ersten Triebe, das sind die Triebe, die Frucht bringen. Und wenn ein Rebstock einmal einen Frostschaden bekommen hat, dann treibt er aus den sogenannten Beiaugen wieder aus. Und diese Triebe sind deutlich weniger fruchtbar. Das zieht sich eigentlich bei allen Sorten durch. Es gibt zwar ein paar wenige, die etwas fruchtbarer sind, aber das ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, nur noch diese Sorte und wir hätten das Problem gelöst. Also das ist komplexer. Das ist natürlich jetzt die große Frage und die wird man auch gar nicht so schnell beantworten können. Wie gehen wir damit um? Weil zu sagen, wir machen keinen Weinbau mehr, wir machen keine Landwirtschaft mehr, ist, glaube ich, auch keine Antwort. Risikoverteilung ist wahrscheinlich ein ganz wichtiges Schlagwort. Also wie können wir über Versicherung, über verschiedene Standorte das Risiko verteilen und ein Stück weit, wo es realistisch ist, auch technische Lösung finden und natürlich auch immer dieses schöne Schlagwort Forschung, Alternativen entwickeln. Da könnte sicherlich auch noch mehr passieren.
Ja, nun ist ja Weinbau auch tatsächlich etwas, was über Jahrhunderte gewachsen ist und wahrscheinlich nicht innerhalb von 2-3 Jahren sich komplett neu erfinden kann. Das wäre ja auch nicht Sinn der Sache, denke ich.
Ist richtig, aber auch, und da kann man die ganze Menschheit oder die gesamte Landwirtschaftsgeschichte sich angucken, es gab halt immer auch richtig schlechte Zeiten, das steht ja schon in der Bibel, und es gibt auch die guten Zeiten. Im Mittel wird es dann wahrscheinlich immer irgendwie gehen und weitergehen. Es ist jetzt auch die Auswertung für dieses Jahr, diese, ich sage jetzt mal, 70-80% Ernteverlust, das tut richtig weh. Jetzt ist natürlich durch diese Spätfrostbeihilfen, die es jetzt hoffentlich vom Freistaat Sachsen gibt, jetzt soll es noch EU-Hilfen dazugeben. Dann die Betriebe, die spätfrostversichert waren, haben die Auszahlung von den Versicherungen meistens schon erhalten. Dass wir hoffen sozusagen, dass alle Betriebe so das überstehen können. Und natürlich mit der Hoffnung, dass wir 25 wieder eine gute Ernte haben. Vielleicht in einem Jahr, wenn wir diese gute Ernte eingefahren haben, sind wir auch alle wieder viel optimistischer. Ne? Also es hängt immer so an vielen Faktoren. Eine Missernte tut zwar schon ganz schön weh, aber ist natürlich noch nicht das Ende der Geschichte. Ne? Also das passiert, damit muss man auch eigentlich klarkommen in der Landwirtschaft. Schwierig wird es dann aber, wenn das 2, 3 Missernten in Folge sind, dann wird es hart.
Also kann man auch da wieder so ein Resümee ziehen. Es ist zwar Mindermengen beim Wein, aber Sie haben noch nicht Mindermengen bei den Betrieben, die im Verband organisiert sind. Also es gibt noch keinen Ausfall eines Winzers, der sagt, ich höre jetzt auf, das mache ich nicht mehr mit.
Genau das, und das ist auch eigentlich das Ziel, genau das zu vermeiden. Das, wie gesagt, mit diesen Werkzeugen da Beihilfen, mit den Versicherungen. Und dann ist es auch für mich immer noch mal eine ganz wichtige Mitteilung. Also wir haben 22 gut geerntet, wir haben 23 gut geerntet. Das heißt, in den Weingütern ist Wein da zum Verkaufen. Und das ist auch ganz wichtig für die Kunden, die Weinfreunde, die Weinkenner. Also wenn sie sozusagen die sächsischen Weingüter unterstützen wollen, ist ja eigentlich auch gerade das Beste, was sie machen können, auf diese Weingüter zu gehen und dort den Wein zu kaufen, dort vielleicht Veranstaltungen zu besuchen. Dort verdient der Winzer das meiste Geld an der Flasche und das somit helfen sie ihm auch am besten und unterstützen den sächsischen Weinbau und damit auch unsere sächsische Weinkulturlandschaft. Das hängt ja alles zusammen und das ist ja ganz wichtig, dass das weitergeht.
Wein gibt's im Hofladen von Renate Richter in Holzhausen bei Leipzig, glaube ich nicht. Jedenfalls habe ich keinen gesehen. Es geht eher auch um regionale Erzeugnisse und Wein wächst rund um Leipzig nur sehr wenig. Dafür fährt sie aber jeden Mittwoch früh um 4 Uhr in den Großmarkt. Wenn sie am Vormittag den Hofladen aufsperrt, dann weiß sie ganz genau, was in ihren Regalen liegt. Jedes Stück Obst oder Gemüse hat sie geprüft, bevor sie es den Kunden anbietet. Vieles ist aus eigenem Anbau oder sie holt es persönlich bei regionalen Erzeugern ab. Seit sie über 70 ist, gönnt sie sich ab Sonntag auch mal ein längeres Wochenende. Doch auch dann sieht man sie oft im Garten. Der Laden braucht schließlich Nachschub. Auch unsere Familie und viele Nachbarn kaufen seit Jahren bei Frau Richter ein. Dass ich für unser Gespräch 10 ungestörte Minuten hatte, das ist fast schon ein Wunder. Kaum fertig, kam dann auch eine Mutter mit Kind. Inzwischen, sagt Frau Richter, ist manche Kundin Mutter, die einst selbst als Kind zum Einkaufen zu ihr kam. Meist bekommen die Kleinen einen geschälten Apfel gegen die Langeweile, wenn die Erwachsenen dann doch mal so ein Schwätzchen halten. Gehört dazu, sagt Renate Richter. Als ich sie besuchte, musste ich ihr erstmal ein Kompliment machen für die liebevolle Einrichtung.
Ja, wer so erstmal reinkommt, der findet das auch schön. Ich bin ja nur den ganzen Tag fast hier unten und ich möchte es mir auch ein bisschen ansprechend haben.
Man kommt halt rein, hat den Tisch und eine Waage und was man so braucht, um so einen kleinen Kaufmannsladen, wie man es eigentlich als Kind schon kennt.
Ja.
Dann riecht es wunderbar nach frischen Produkten und die Dekoration ist wie in so einer Scheune. War das mal eine Scheune? War das eine Garage? Was ist das hier eigentlich?
Das haben wir alles selbst gebaut. Das war ein Schuppen für Traktoren, für Hänger. Ja, und das sind so alte Sachen noch vom Bauernhof. Von meinen Eltern hatten auch einen Bauernhof. Der Flug, die Ecke, das ist dann alles noch vom Bauernhof von meinen Eltern.
Diese Idee, da auch einen Laden zu machen und Dinge zu verkaufen, war der von Anfang an da?
Er hat immer schon verkauft, aber an Großhandel. Und das habe ich erst mir seit selbst aufgebaut, seit 2000.
Ne? Über Alter spricht man ja nicht, aber nur mal so gefragt, müssten Sie eigentlich noch arbeiten, rein so vom Alter?
Schon lange nicht mehr.
Und warum machen Sie es noch?
Ich bin geschieden. Und ich habe eigentlich nur die ganzen Jahre hier auf dem Acker gearbeitet und konnte keine Rente einbezahlen. Und da muss ich noch ein bisschen. Und ich mache es sehr, sehr gerne. Ich habe ja einen Beruf. Ich habe Agrochemie und Pflanzen studiert. Mhm. Ja, also ich habe als Gärtner gelernt, dann studiert.
In Halle oder wo
war das? In Halle Wettin. Ja, und dann konnte man ja nicht beides machen. Kinder waren klein. Und dann habe ich eben das hier, haben wir das gemacht. Und ich hole ja nur alles auch ein bisschen regional herbei. Die Äpfel kommen aus Wurzen, Kartoffeln aus Kitscher, die Eier aus Schildau. Honig vom Honigfurt aus Brandis und am liebsten baue ich ja auch alles selber an, aber alles kann man ja nicht anbauen.
Was ist von den Dingen, die wir hier sehen, aus Ihrem eigenen Garten?
Vieles
oder
aus dem eigenen Garten. Die Tomaten, die Kürbisse, die Kräuter, Brotbeete, Pastinaken und das sind Sachen, die ich dann im Garten selber ernten, Gurken. Paprika baue ich jetzt noch an und das andere hier, das kaufe ich dann zu dem Großmarkt.
Wie ist das jetzt für die Kundinnen und Kunden, die kommen? Sie haben ja die über Jahre.
Ich habe eine Stammkundschaft, die kommt immer. Und dann kommt eben, wenn es dann regionale Sachen gibt, wie jetzt Tomaten und Kürbis, die kommen dann jetzt, aber die kommen nächstes Jahr wieder.
Ja. Aber diese Expertise, dass Sie sagen, Sie kommen ursprünglich mal vom Fach, das heißt, Sie haben auch ein geschultes Auge und wissen schon genau, dass Ihnen keiner Mist andreht, den Sie dann hier weiterverkaufen.
Nee, das passe ich auch auf. Und ich verkaufe auch kein Mist an meine Kunden. Also wenn da was dran ist, nehme ich das zurück und sage, suche sich was anderes aus. Ne? Ja.
Ich vertraue Ihnen, weil ich weiß, dass Sie Ihren Lieferanten vertrauen. Das spielt bestimmt eine Rolle, oder?
Ja, ich hole ja auch alles selbst. Mir wird ja nicht geliefert. Ich gehe ja hin und suche mir das aus. Ne? Das, was mir nicht gefällt, auch vom Preis und von der Qualität, das nehme ich dann einfach nicht. Es hat doch alles seinen Preis.
Merken Sie Unterschiede? Wir hatten ja nun Zeiten, wo es schwieriger wurde, wo Dinge teurer wurden. Haben Sie es gemerkt, dass auch Leute weggeblieben sind oder haben die durchgehalten?
Die haben alle durchgehalten. Gegenteil. Ich bin ja auch vom Preis ja eigentlich ordentlich. Ne? Das bleibt auch so.
Ja. Man kennt ja Hofläden meistens dann so angedockt direkt an den Erzeuger. Bei Ihnen ist es ja auch so, im Kleinen produzieren Sie ja auch selber, aber meist ist das an irgendeinem Landgut dran und so weiter. Ja. Solche kleinen Einzelkämpferinnen wie Sie, kennen Sie da viele in der Umgebung? Oder sind Sie ein Unikat?
Ich bin, glaube ich, ein Unikat, auch vom Alter wahrscheinlich schon her. Ne? Ja.
Würden Sie sich wünschen, dass hier mal jemand reinspaziert, der so ist wie Sie und sagt, Mensch, wenn Sie mal nicht mehr können und nicht mehr wollen, ich übernehme, ich mache weiter. Würden Sie sich sowas wünschen oder sagen Sie sich, nee, das ist jetzt meins? Das
würde ich nicht verkraften, dass jemand hier auf meinem Acker das weitermacht. Dann ist Schluss.
Dann wünschen wir Ihnen auf jeden Fall, dass Sie 100 Jahre alt werden.
Ich mache immer von einem Jahr zum anderen. Ich kann nicht sagen, wenn mich fragen, wie lange machen Sie denn noch oder wie lange geht es denn noch? Ich sage, so lange, wie es geht.
Und jetzt ist es schade, dass man im Radio Ihr Lächeln dabei nicht sieht.
Und die Falten.
Wenn man etwas gern macht, hält einen das wahrscheinlich tatsächlich jung. Das, was für Hofladenbetreiberin Renate Richter die regionalen Produkte sind und die Menschen, die sie wertschätzen, ist für Stefanie Burmeister das Einkochen. Dass sie durch ihre Leidenschaft zur wohl bekanntesten Einkoch-Influencerin auf YouTube hierzulande wurde, kommt Steffi kocht ein immer noch ein bisschen komisch vor. Allerdings spornt es sie auch an, wie das mit diesem TikTok funktioniert, das will sie sich nämlich demnächst mal vorknöpfen. Bald habe sie auch mehr Zeit dafür, weil sie die Leitung des Familienbetriebs gerade einem Geschäftsführer übergebe, verriet sie mir, als wir uns zum Interview verabredet hatten. Ihr Mann genießt den Ruhestand inzwischen schon, sie wird wohl unruhig bleiben. Und das hat nicht nur mit Gläser und Flaschen zu tun, ihr Hauptjob und auch die Firma, sondern vor allem mit der Einkochleidenschaft. Wie es zu dieser Karriere kam, wollte ich von ihr wissen.
Ich habe damals aufgrund einer, dass ich ein Kind gekriegt habe, angefangen habe, selbst einzukochen und habe meine Sachen auf dem Markt verkauft. Meine Familie dachte, ich bin verrückt, als ich das gemacht habe, aber da bin ich natürlich das erste Mal auf die Nase gefallen, weil ich wollte Sachen haltbar machen. Es hat manchmal nicht funktioniert und da fing ich schon an, diese Idee zu kriegen, dass ich da was lernen möchte. Und es hat mich total angefixt. Also ich habe inzwischen, glaube ich, über 500 Bücher, die sich um das Haltbarmachen von Lebensmitteln damit befassen. Und als ich dann später die Firma gegründet habe mit den leeren Gläsern und Flaschen, hatte sich das dann wirklich als gut herausgestellt, weil die Kunden nämlich auf mich zukamen und gesagt haben, warum explodiert meine Barbecue-Soße? Und das musste ich beantworten. Oder warum kriecht mein Pesto aus dem Glas? Da war ich dann ja schon im Thema drin und später habe ich dann auch tatsächlich eine Ausbildung gemacht am Konservierungsinstitut Neumünster und irgendwann habe ich dann den Sprung gemacht und gesagt, ich mache jetzt ein YouTube-Video, um unserem Kundenservice zu helfen. Jetzt kann unser Kundenservice immer sagen, guck doch mal auf das Video und da wird es erklärt, warum der Holunderblütensirup schimmelt.
Also war es ein bisschen auch ein Selbstschutz, weil wahrscheinlich so viele Leute Sie dann privat angesprochen haben, dass Sie gesagt haben, ich kann jetzt nur noch Wissen weitergeben, ich komme ja gar nicht zu nichts anderem mehr und dadurch ist jetzt eben so eine ganze Bibliothek entstanden.
Mehr oder weniger. Also es war eigentlich ursprünglich eine Hilfe für den Kundenservice. Der Kanal hat dann gemacht, was nicht erwartet war, denn plötzlich stellte sich heraus, dass viel mehr Leute daran Interesse haben, als ich dachte. Das war gar nicht geplant.
Und wie viele Menschen folgen Ihnen und gucken Ihnen beim Einkochen zu, beziehungsweise lassen sich von Ihnen die Tipps geben?
Also der Kanal hat jetzt 95.000 Abonnenten. Das ist ganz ordentlich. Und dann zeigt das eigentlich schon, dass viele, viele Leute Interesse haben am Einkochen. Und da stellen sie auch in der Tat so viele Fragen, dass ich inzwischen noch eine Person im Team habe, der sich nur damit beschäftigt, die Fragen zu beantworten, wenn ich arbeite in meiner Firma.
Also haben Sie gemerkt, was viral gehen zumindest in diesem speziellen Segment bedeutet? Gibt es jetzt schon Ideen auf anderen Kanälen auch noch? Also tanzen Sie demnächst bei TikTok Ihre Einkochvideos?
Nein, auf keinen Fall. Also ich bin ein ziemliches Fossil, was diese Sachen betrifft, muss ich sagen. Also ich bin weder auf TikTok, noch bin ich auf Instagram oder Facebook. Meine Firma macht das natürlich, aber ich nicht. Ich halte mich erstmal an YouTube, weil ich möchte gerne das Wissen weitergeben und habe jetzt auch gesehen, dass es ganz notwendig ist, weil das Haltbarmachen von Lebensmitteln ist ja eigentlich ein Fachbereich. Wenn man im normalen Leben sowas lernt, dann muss man 3 Jahre eine Ausbildung machen. Und da die Leute sehr großes Interesse dran haben, denke ich, dass es sehr wertvoll ist, ihnen zu zeigen, wie es wirklich geht und worauf sie achten müssen und dass es nicht schlecht wird oder Leute krank macht. Also Mikroorganismen können ja auch durchaus mal größere Probleme bereiten.
Dann sind wir ja mitten im Thema drin. Dann können Sie vielleicht mal so sagen, die 3 größten Fehler oder Irrtümer, die man begeht und dann eben scheitert. Was sind denn so die 3 Dinge, auf die man achten muss, dass man sie auf keinen Fall falsch macht?
Der erste Punkt ist, wenn jemand anfängt mit dem Einkochen, würde ich immer sagen, man sollte sich an Marmelade halten, weil damit fällt man am wenigsten auf die Nase. Hält man sich an Obst, rollt man da super rein. Das wäre der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, ein großer Fehler beim Einkochen, der immer wieder gemacht wird, ist nicht auf die Hitze zu achten. Apfelmus ist so ein Thema. Wenn man einkocht, muss das Ganze, was im Glas ist, einmal auf mindestens über 80 Grad erhitzt sein. Was bedeutet, auch der Deckel und auch der Luftraum, wenn man abgefüllt hat. Der, ich denke mal, schwerste oder größte Fehler, den viele machen, ist, sie füllen zum Beispiel Apfelmus ab. Bis dahin ist es schon runtergekühlt, dann drehen sie den Deckel drauf und dann ist der Kopfraum, das ist der Luftraum zwischen Deckel und Füllgut, der geht dann unter 70 Grad und dann können sich die Mikroorganismen in der Luft vermehren und dann gibt es oben so einen ganz bei uns Einkochern berühmten Schimmel am Rand. Das verhindert man, indem man wirklich heiß genug abfüllt. Und bei Mousse muss man zum Beispiel aufpassen, weil das blubbert und ist erst bei 60 Grad. Es ist nicht so heiß, wie man denkt. Das dritte Thema ist, wenn man sich mehr damit beschäftigt, auch Fertiggerichte einkochen möchte oder Gemüse einkochen möchte, ohne dass man Säure benutzt, dann sollte man sich ein gutes Einkochbuch halten und dann sollte man sich immer an die Angaben im Buch halten zur Einkochzeit und wie man es macht.
Also nicht einfach so drauf loslegen und irgendwie wird es schon gehen, ne? Einfach Glas auf, warmes Zeug rein, zudrehen wird schon, sondern eben dann merken, das ist tatsächlich eine kleine Wissenschaft. Jetzt haben wir dieses Dreieck, Sie sagten es aus, das ist ein richtiger Beruf, den man lernen kann. Auf der anderen Seite Sie, die so die erste Hilfe abdecken. Und dann gibt es ja meist noch die Großmütter irgendwo, die das noch konnten. Übernehmen Sie vielleicht in diesem Dreieck so ein bisschen den Schwerpunkt, weil die Großmütter manchmal gar nicht mehr gefragt werden, nicht mehr zur Verfügung stehen, zu weit weg sind. Also haben Sie so das Gefühl, Sie sind so eine Art Profi-Großmutter, was das Einkochen angeht?
Es scheint tatsächlich sich ein bisschen in diese Richtung zu bewegen. Denn inzwischen, ich habe auch YouTuber-Freunde, also wenn die gefragt werden, ja, wie geht denn das und das, sagen sie, geht zu Steffi. Das finde ich sehr, sehr witzig. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich denke, unsere Großmütter haben tatsächlich noch ganz viel übermittelt. Das Problem ist es, dass damals, als das Haltbarmachen beigebracht wurde, nie gesagt wurde, warum die Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren. Nehmen wir also zum Beispiel unsere Einkochbibel, das Wegbuch, was uns ja schon seit über 100 Jahren begleitet, was unsere Großmütter meistens auch an die Töchter übergeben haben. Da steht nicht wie. Und ich glaube, dass die Großmütter, und vielleicht ist das auch ein Grund, warum das so ein bisschen unter den Tisch gerutscht ist, das mit dem Haltbarmachen und dieses ganze Wissen, dass sie nicht weitergeben konnten, warum die Sachen so sind. Sie konnten zwar sagen, wie es gemacht wird, aber nicht warum. Und heute sind die Leute ein bisschen schlauer geworden. Die wollen wirklich wissen, warum. Deswegen Großmutter, ja, nein. Die Welt heute braucht ein bisschen mehr. Die braucht etwas anderes.
Eine Großmutter 2.0 sozusagen.
Ja, Großmutter 2.0, das trifft es super.
Sagt die Frau, die als Steffi kocht ein, Menschen mit Einkochleidenschaft sicher ein Begriff ist. Am besten kommt natürlich Regionales ins Einmachglas. Vom Garten über die Küche, in den Keller und später wieder auf den Teller. Ich bin Thomas Lopau, hab jetzt Hunger und danke Ihnen sehr fürs Dabeisein. Fragen an uns oder Themenideen wie immer gern per Mail an dienstagsdirekt@mdr.de. Dienstagsdirekt als ein Wort.
Unseren Radiotalk gibt es ja jeden Dienstag ab 20 Uhr live im Sachsenradio und danach als Podcast zum Beispiel in der ARD Audiothek, ein Jahr nachhörbar. Dort in der ARD Audiothek finden Sie viele Angebote zu unserem Thema. Zum Beispiel haben sich die Kollegen des Wissenschaftsmagazins Quarks mal die Frage gestellt, nur regional essen, kann das funktionieren? Und von BR2 gibt es eine ganze Serie zu den großen Themen der Landwirtschaft. Wir melden uns nächste Woche mit einer neuen Ausgabe von Dienstags Direkt. Und bis dahin, Sie wissen ja, Dienstags Direkt ist längst nicht alles, was die Podcast-Welt von MDR Sachsen zu bieten hat.
Dienstags Direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.